Und da sind wir wieder. Folge 101, die Gedanken des Chaos, Thoughts of Chaos. Hallo Zuhörer, hallo Stefan.
Hallo Tom. Oh, es ist, hallo auch liebe Zuschauer. Ja, ich bin voll schon im Stress quasi, weil heute ist ja Halloween, ne? Ja. Wir zeichnen an Halloween auf, nur einen Tag vor der Veröffentlichung oder weniger als einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge.
Und Mikrodisziplin.
Entschuldigung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich seit ein paar Jahren schon dem Kürbisschnitzen verfallen bin. Und hier ist immer Riesen-Action. Hier sind Dutzende von Kindern, die um die Häuser ziehen. Und ich hatte mir vorgenommen, 9 Kürbisse zu schnitzen. Natürlich habe ich damit erst gestern Abend angefangen. Und ich habe jetzt erst 8 von 9 fertig. Deswegen muss ich gleich nach der Beendigung dieses Podcasts muss ich nochmal ran. Ja. Und ich muss mich auch noch verkleiden. Und wer den Film Weapons gesehen hat, weiß, wie ich gerne aussehen möchte heute gleich.
Ich habe den Film nicht gesehen. Kannst du mir einen Hinweis geben?
Es ist eine Hexe, die da die Bösewichtin ist. Und sie ist optisch so ein bisschen angelehnt an eine weibliche Variante von Pennywise.
Ja, schön. Ich gebe jeden Jahr in meinem Standardkostüm Typ, der so tut, als ob er sein Leben im Griff hätte. Ist ein Klassiker. Funktioniert immer.
Das heißt, du trägst keine Jogginghose?
Wahrscheinlich doch. Ich hab ja feinsten Herrenzwirn mir zugelegt. Den werde ich dir bei Gelegenheit mal zu Filter davon zukommen lassen. Das Lieblingskostüm meines Großvaters, oder mein Großvater hat immer gesagt, als wat er zu Karneval geht, ich gehe als Käse, ich stelle mich in der Ecke und stink.
Ne? Na, das ist aber vorbildlich.
So, ja, okay, gut, alles klar. Ey, ganz kurz, ne? Wir wurden ja wieder, also das ist ja quasi jetzt hier ein Live-Podcast, muss man ja sagen. Ne? Hier wird gleich was passieren. Ankündigung, Ankündigung. Wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst das schon, aber lass uns mal einfach ruhig bleiben. Wir müssen aber mal einmal kurz, beim letzten Podcast hat uns ja quasi die Realität kurzfristig überholt, denn kurz nachdem wir fertig waren mit der Aufnahme, kam die Nachricht, dass Ace Frehley leider von uns gegangen ist, der KISS-Gitarrist, KISS-Gründungsmitglied.
Das ist richtig.
Und ich weiß, du hast zum Beispiel nicht so den Bezug zu KISS wie viele, viele andere auch.
Das ist richtig.
Ich aber schon, wie viele, viele andere auch. Und ich möchte mich jetzt nicht einreihen in die Reihe der wirklich ganz fantastischen, rührseligen und zu Tränen auch rührenden Statements von bekannten Musikern. Butch Walker von Marvelous 3 hat zum Beispiel ein Statement geschrieben und gemacht, was halt so, Alter, ja, okay. Bei mir war es genauso wie bei vielen, vielen anderen Leuten auch. Bei mir hat zum einen mit KISS ganz, ganz, ganz viel angefangen. Und zum anderen war Ace Frehley halt mein erster Guitar Hero tatsächlich. Und das auch, wie ich dann irgendwann im Laufe der Jahre festgestellt habe, sogar weniger, weil er halt so aussah und der Spaceman war, sondern weil er halt echt geil gespielt hat. Der hatte so einen sehr, sehr rotzigen, bluesigen Stil, der irgendwie von Jimmy Page geprägt war, so ein bisschen vielleicht. Der konnte aber auch riffen wie Keith Richards. Es gibt diesen Begriff des Swagger, da kenne ich bis zum heutigen Tag keine vernünftige Übersetzung für. Also so eine Art von Ausstrahlung, eine Art und Weise, sich zu bewegen.
Eine irgendwie gewisse Lässigkeit, richtig?
Ja, mit Sicherheit auch. Die hat Keith Richards und die hatte Ace Frehley auch. Also das ist, wobei was bei ihm durch die Plateausohlen oft so wirkte, als ob man sich, na gut, haben die Magnete in die Schuhe eingelassen oder warum fällt der nicht um? Gut, da mag auch dann später der Alkohol keine unwesentliche Rolle mitgespielt haben. Nein, aber mit dem hat einfach ganz, ganz, ganz viel für mich angefangen und bei der KISS-Reunion in Originalbesetzung war für mich das Highlight halt Ace Frehley. Die rauchende Gitarre, das Solo, ich wollte Shock Me hören und ich habe all das geliefert bekommen. Ne? Und unheimlich gut war, dass meine Teufels-Ex genau zu dem Zeitpunkt, als das losging, einen Streit mit mir angezettelt hatte. Und bei der zweiten Show in Dortmund war ich dann schlauer und da habe ich sie so gelegt, dass sie den Streit 10 Minuten vorher mit mir angefangen hat und ich dann also in aller Ruhe Ace Frehley gucken, das Solo gucken konnte. Mhm. Das war schon, war mir schon wichtig damals.
Ich aber Teufelsex, das klingt aber nicht sehr nett.
Ja, muss man auch nicht weiter, aber ist halt so, ne? Nein, und jetzt mal jenseits von all dem, was man über KISS und so an Vorurteilen haben kann, hört da mal genau rein, hört mal auf die Riffs, achtet mal drauf, auch die späteren Ace Frehley Solo-Sachen mit Sicherheit nicht alles absolute Volltreffer, aber naja, schon sehr, sehr coole Sachen bei. Ne? Also es gab ja mal die obskure Situation, dass KISS ein Album rausgebracht haben, Ace Frehley etwa zeitgleich ein Solo-Album und beide den gleichen Song gecovert haben, Hide Your Heart. Ja, ja. Und da hattest du natürlich die direkte Möglichkeit des AB-Vergleichs, sag ich mal, und da war die Ace-Version immer die bessere und die, weil die coolere halt, diese Lässigkeit, dieser Swagger, dieses so irgendwie dahingerotzte. Ne?
Ja, interessant. Ich kenne dieses, also Swagger kenne ich nur aus dem Hip-Hop-Bereich tatsächlich, den Begriff. Und ich bin mit Ace Frehley tatsächlich nicht vertraut. Ich denke, viele Künstler, denen ich huldige, haben wiederum Ace Frehley, wie spricht es nicht eigentlich? Frehley oder Frehley?
Frehley
ja. Wahrscheinlich, ja. Werden von ihm inspiriert gewesen sein. Von daher, ne, ja. Es ist ja immer so standing on the shoulders of giants.
Ja, ja, richtig.
Wenn man als Künstler unterwegs ist. Aber mir persönlich, ich hatte keine Berührungspunkte mit Ace, abgesehen von Klatsch und Tratsch auf den einschlägigen Online-Metal-Portalen sozusagen.
Ja,
und
da war ja viel, da hat er ja auch viel geliefert. Das war ja auch, das war ja auch immer so.
Jetzt gerade haben wir ja nochmal über Social Media unsere Halloween-Folge von vor einem Jahr gepusht. Da hat Ace ja auch keine unwesentliche Rolle gespielt, wenn es darum ging, sehr interessante Geschichten in die Öffentlichkeit zu tragen, die aber nicht unbedingt immer, ja, man weiß nicht, ob man die sie so ernst nehmen konnte.
Ja, ja, ja.
Deswegen, viel kann ich da gar nicht zu beitragen, außer ich schließe mich einfach deiner Huldigung an. Das wird schon stimmen.
Ja, danke schön. Ich kann vielleicht mal die spektakulärste Geschichte zum Thema Ace Frehley erzählen. Es begab sich vor, ich weiß nicht, knappen 10, 15 Jahren mag es jetzt her sein, dass Ace Frehley sich ankündigt, in der Zeche Bochum zu spielen und ich in letzter Sekunde spontan Bock kriegte, dann irgendwie geschafft habe, Gästeliste zu organisieren und bin dann mit meinem guten Freund, ebenfalls Kiss und Ace Frehley, Aficionado Boni, Grüße gehen raus, sind wir dann da hingegurkt in die Zeche Bochum und hatten total Bock und so, Alter, Ace, also richtig so wie Teenies, wir sehen Ace Frehley heute Abend, Alter, wie geil ist das denn eigentlich, ne?
Ja.
Weil wenn du halt so seit Kindheit, weißt du, das die Verbindung mit Kiss hat ja auch immer was sehr Kindliches gehabt, bei mir zumindest, weil das halt sehr, sehr früh losging und, ne, oh geil, Superhelden, die Musik spielen, so, ne.
Das war halt kommen.
Ja, ja, die Wombles. Ja, und dann kamen wir halt an und also voller Euphorie und richtig guter Laune und dann haben wir uns was zu trinken geholt und ich habe 2, 3 Schlücke von meinem Bier genommen und bin dann rückwärts in Boni, Rod Ascher von The Other und Götz Kühnemund gefallen.
Hoppala.
Als ob ich auf einmal einen mit einer Keule übergezogen gekriegt hätte. Und dann haben mich die Jungs ein bisschen nach draußen gebracht. Erstmal frische Luft und so, was man halt so macht irgendwie. Ich habe dann so, geht schon gleich wieder. Und es wurde aber nicht besser, es wurde immer schlimmer. Und ich lag dann da tatsächlich, also im Nachhinein kam raus, meine Vermutung ist im Nachhinein, dass mich jemand verwechselt haben muss, ganz offensichtlich, und mir K.O.-Tropfen ins Getränk getan hat.
Ja, schöne
Weil
Scheiße.
Ich habe am Tag danach mit jemandem gesprochen, der leider diese Erfahrung schon mal machen musste und diese Person hat mir berichtet, als ich meine Symptome aufzählte, meinte sie, exakt wie bei mir.
Mhm.
Und naja, ich lag dann da halt, also ich konnte klar denken und so weiter und ich weiß noch sehr genau, dass ich da draußen in diesem Biergarten saß, an der Mauer, ne, weil es war halt kein Biergarten offiziell geöffnet, ich saß da halt und Herr Frehley nebst Manager oder Tourmanager passierten vorbei und ich dachte, oh scheiße, jetzt geht das los und ich verpasse das und in dem Moment musste ich mich aber übergeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein kleiner Spritzer meines Erbrochenen, Herrn Frehley, an der Rückseite seines Sneakers erwischte, weil er gutierte das mit einem Ack und ging halt weiter. Und dann, das war dann so mein Ace Frehley-Fanboy-Moment. Ne? Also der Abend ist dann so geendet, dass ich mich in ein Taxi geschleppt habe, dem Taxifahrer. Also ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte aber noch tippen. Und dann dem Taxifahrer per Textnachricht auf dem Handy gezeigt habe, wo ich bitte hin möchte.
Mhm.
Und so, also keine richtig geile Geschichte, aber das war halt so, das waren so meine 5 Minuten mit Ace, oder meine 5 Sekunden mit Ace Frehley, die ich mir viel spektakulärer vorgestellt hätte. Also muss ich jetzt mal sein, ne?
Also ein bisschen Sensation ist ja dann doch noch dabei.
Ja, richtig. Nein, aber jetzt noch mal ganz im Ernst, ne? Hört euch mal einfach mal von der Alive 2 Shock Me an mit seinem Solo dann dabei, also hinterher Solo, wo er dann ganz alleine einen abkniedelt ohne die ganze Band und sagt mir, dass das nicht geil ist, dann, sehen wir mal weiter.
Cool. Ja.
Gute Reise, Spaceman. War schön mit Sie. Ich werde sie vermissen.
Ja, ja. Es ist einer nach dem anderen, verabschiedet sich langsam. Man wird nichts dran ändern können.
Das ist halt leider Gottes manchmal so, ne?
Ja. Aber es rücken auch neue Künstler nach tatsächlich, also sicherlich nicht auf dem Niveau, da wird noch bis, also ich meine, ne, nicht in der, die Kategorie, wird, die fällt nicht vom Himmel, wie man sagt, ne?
Ja.
Aber ich bin, ich habe gesehen, dass es neue Musik gibt, und zwar sind Avalize, über die wir schon ein paar Mal hier mal kurz gesprochen haben, sind kurz davor, ihr zweites Album Liminal zu veröffentlichen und haben da auch schon ein paar Songs von veröffentlicht jetzt in den einschlägigen Streamingdiensten. Ja. Und ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Diese Band hat den Funk, hat den Groove, klingt wahnsinnig modern und frisch. Hört da unbedingt mal rein. Insbesondere in den Titeltrack dieses Albums, nämlich Liminal.
Ja,
erscheint am 14.11., heute in 2 Wochen.
Ja.
Also wir nehmen gerade am Freitag auf.
Ja, ja, ja. Hol mich mal ab, das ist doch Basti von, das ist doch hier Basti von Butcher Sisters, ne?
Genau, Basti, sitzt, ja. Basti von den Butcher Sisters sitzt auch bei Avril Lies am Schlagzeug. Das Album wird auch von Manuel, ebenfalls Butcher Sisters, produziert sein, beziehungsweise aufgenommen sein, in seinen Überlärmstudios. Klingt wahnsinnig fett. Ich finde auch, dass in Liminal steckt ein Breakdown drin, der für mich jetzt schon ganz weit oben in der Shortlist für die Breakdowns des Jahres residiert. Das wirklich klingt wahnsinnig geil. Ich finde, da steckt auch ein bisschen Red Hot Chili Peppers drin, aber halt, also eben Post-Metalcore, Post-Hardcore, was auch immer, wie man das nennen will, ne? Ich bin da auch nicht ganz, ich bin jetzt nicht der Firmste, aber ich lasse mich da gerne von mitreißen. Und freue mich total auf dieses Album. Und außerdem habe ich gesehen, dass es auch Neues gibt aus dem Hause South Arcade, aus dem Vereinigten Königreich, die ich kurz kennengelernt habe, also nicht persönlich, aber auf der Bühne stehend. Ich habe die letzten Akkorde des letzten Songs bei ihrem Support von Bill Murray im Frühling gesehen. Oder was?
Frühjahr?
Es war der frühe Frühling oder der späte Winter, man weiß es nicht. Also wir haben ihre ersten 4 Deutschland-Shows gespielt als Support von Bill Murray. Und sind auch eine wahnsinnig gute Band. Sie nennen ihren Sound, wie haben sie es? 2K-Core, also 2000s-Core.
Schöner Crossover.
Aber es ist schon, das ist nicht der Crossover, mit dem wir in den 2000ern zu tun hatten. Aber es lehnt sich dort gerne an und bedient sich vor allen Dingen der Optik, muss man sagen, der Klamotten. Das finde ich total faszinierend, dass da die Fashion von vor 25 Jahren wieder aufgegriffen wird.
Snowboarding never goes older style. It's not fashion, it's a lifestyle.
Ja, das ist, und die Sängerin ist irgendwie gerne in 3/4 Baggy Pants unterwegs.
Habe ich doch gerade gesagt. Snowboard fashion never goes out of style.
Ja, und die haben eine neue EP in der Mache, die heißt Play und wird in 3 Wochen veröffentlicht werden. Da sind aber schon 3 von 5 Songs veröffentlicht. Und da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Finde ich auch ganz fantastisch.
Mhm. Nice.
Und hier die Dingens, die Electric Callboys. Ach, die haben heute ein neues Single veröffentlicht.
Ja, genau. Guter Titel. Ich kriege ihn nur gerade nicht zusammen.
Tanznight.
Haben ja auch die Tour umbenannt, ne?
Ja? Also,
Wie denn? Die hieß vorher die anders. Jetzt? Ja, die heißt jetzt auch anders, habe ich nur mitgekriegt. Frag mich doch nicht nach Details, Junge. Ich bin doch so oberflächlich unterwegs wieder.
Ja.
Wenn sich jetzt aber alle Leute fragen, warum wir hier eigentlich gerade so rumeiern, warum wir so ein bisschen gehetzt wirken und schon so früh über neue Musik sprechen.
Dann liegt das daran, dass ich Kürbisse schnitzen muss. Nein.
Richtig, genau. Nein. Wir warten nämlich noch auf einen ganz besonderen Gast.
Allerdings.
Und ich glaub, wir hören ihn gerade kommen.
Ist das sagen, so? Man sieht ihn noch nicht, aber da ist er unterwegs. Ja.
Ich würde sagen, wir stoppen mal kurz an der Stelle und gehen dann mal gleich wieder rein.
Unbedingt. Bleibt dran.
Ihr Bis gleich.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen. Wir haben eine Legende bei uns, eine Legende der Gitarrenmusik, des Rocks und des Metals, die jahrzehntelang Musiker auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Wir haben niemand Geringeren bei uns als Rudolf Schenker von den Scorpions. Herzlich willkommen, Rudolf.
Hallo, Freunde.
Hallo, grüß dich. Ich bin total nervös, muss ich sagen, weil das ist für mich wirklich eine Ehre, weil ich bin jetzt nur auch ein paar Jährchen älter als Stefan und die Scorpions waren halt so eine der ersten Bands, die mich so bei meiner Entdeckung der Krachmusik begleitet haben. Also das ist für mich gerade ein sehr, sehr großer Moment tatsächlich, muss ich sagen.
Recht schönen Dank. Eine gewisse Nervosität ist ja auch gut, weil sie Spannung erzeugt.
Ja.
Und Rock'n'Roll besteht aus Spannung und positive Energie. Insofern sind wir da auf einer Linie.
Hervorragend.
Hervorragend. Rudolf, wir haben es gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, der Anlass, warum wir heute hier sind, ist nämlich sehr freudiger. Ihr habt in diesem Jahr nicht nur ein Album auf der Pfanne, ihr habt gleich zwei Alben in diesem Jahr rausgebracht. Zum einen From the First Sting, eine Art Best-of-Album mit zwei neuen Tracks, und zum anderen natürlich Coming Home Live, das Live-Album eurer Jubiläumsshow aus diesem Jahr im Hannoveraner Stadion. Da wollten wir mal so ein paar Fragen zu beiden Platten an dich stellen, wenn es okay für dich
okay.
ist. Okay. Ja. Fangen wir mal ganz kurz mit der From the First Sting an. Wir haben ja gesagt, eine Best-of, da kennt man vieles schon. Ihr habt allerdings zwei Raritäten damit draufgepackt. Und nämlich einmal This Is My Song in einer Live-Aufnahme von 73, ich glaube aus einem deutschen TV-Format, Rock und Pop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Still Loving You aus dem Jahre 1996 gemeinsam mit Vanessa May. Da stellt sich ja die Frage, euer Archiv muss ja riesig sein. Waren das so Aufnahmen, die ihr schon, oder waren das zwei Stücke, wo ihr schon länger wusstet, wenn wir mal die Gelegenheit haben, dann würden wir die gerne rausbringen, oder musstet ihr da lange für erst auf die Suche gehen?
Also wir haben ja über die Jahre sehr viel gesammelt an Live-Auftritten, an Auftritten, die wir im Fernsehen hatten, und Tatrata zum Beispiel, Alanis Morissette und was da alles so da war, auch eben Vanessa May. Und da ist eine Masse an Sachen. Und wir haben einen sehr guten Mann, der für uns eigentlich diese Sachen in einem Archiv hat, mhm, und hat sich damit speziell zur Zeit, als YouTube ankam und diese ganze Geschichte sich entwickelte, als wir unsere Farewell-Tour gemacht haben, nach dem Motto, jetzt hören wir auf. Auf einmal sahen wir die ganzen jungen Kids da vor der Bühne und denken, wo kommt das bloß her? Wo wissen die das? Denn es war ja die Rockmusik war ja gegliedert in gewissen Abschnitten. Und keine, sagen wir mal, auf der einen Seite ist es so, dass das normale Album Weine war ja als Top-Class, da kann man nichts anderes sagen. Dann kam CD raus und mit jeder neuen Entscheidung kam was Neues und dann sind die einen abgefallen und die anderen kamen neu dazu und so weiter. Und jetzt auf einmal durch YouTube kam auf einmal die ganz junge Form von Publikum dazu. Und wir haben uns gewundert, wo kommt das her? Dann haben wir es festgestellt, YouTube ist der Punkt. Die haben uns da gesehen und haben gesagt, oh, die Gruppe ist ja geil, die müssen wir mal sehen. Und mit einmal war auf einmal eine, und das war ja auch unser Grund, der Hauptgrund eigentlich, dazu MTV Unplugged natürlich auch, aber das war der Hauptgrund, wo wir gesagt haben, Alter, das ist ja tierisch, warum sollen wir jetzt aufhören? Jetzt ist doch alles bestens. Man hat es gesehen, Amerika war es anders. Amerika, die haben ein Radio, Klientel, was unglaublich in die Generation passt, die vorhanden ist. So, dann siehst du dann, wenn du live spielst, nur richtig gehend, ja, so alt wie wir oder noch älter und so weiter. Und hier auf einmal war, und auch weltweit, war auf einmal ein total anderes Publikum da. Und das hat uns natürlich bewogen, weiterzumachen, das als erstes. Und dann wurde das Archiv aufgebaut mit unserem Mann, der für uns für YouTube arbeitet. Und der hat das extrem gut gemacht. Und dadurch sind wir natürlich, und wenn wir live aufgetreten sind im Fernsehen und, haben wir gleich von vornherein uns die Rechte, dass wir das verwerten können, nach einer gewissen Zeit vor, also ja, angemeldet.
Ja,
so,
ja, ja.
Und das war auch dazu, das kam dazu, dass auf einmal dieses ganze Potenzial da war. Und natürlich, Plattenfirma geht dann durch das Archiv auch durch, hört sich das an und sagt, halt mal eine interessante Kombination. Also, Tatrata, damals Frankreich. Und dann wurden wir gefragt, habt ihr was dagegen? Nee, haben wir nichts dagegen, und haben uns das angehört. Ja, ist interessant, ist was für die Leute was Neues und auch eine andere Persönlichkeit. Die Frau ist extrem musikalisch, hochmusikalisch und auch eine nette Person.
Ja, ganz kurz, weil wir haben da schon oft drüber gesprochen. Es gibt diese Geschichte, gerade das, wenn du alte Aufnahmen hast, die noch auf analogen Bändern gemacht wurden, die ja nur eine gewisse physikalische oder physische Haltbarkeit haben. Und Jimmy Page beispielsweise wohl, als er Led Zeppelin Sachen mal remastert hat, wohl dazu gezwungen war, die Tapes zu backen, quasi, dass sich die Magnetschicht noch einmal an der Trägerfolie festhält, um die einmal abspielen zu können und das dann zu digitalisieren. Habt ihr auch mit solchen Problemen zu kämpfen gehabt?
Das, logisch. Ich meine, unseren Schatz lassen wir uns so nicht verderben. Und da haben wir sofort informiert.
Ja.
Und haben gesagt, den Schatz wollen wir uns behalten, weil es ja auch so ist. Vieles wird heute als Platte, Schallplatte wieder in den Markt gebracht, aber nicht alles ist richtiggehend noch so, dass es nicht Nullen und Einsen sind, sondern es die Originalität ist, das kommt vom Backen. Ja. Das hält man alles fest und dann hast du wirklich noch diese Musik, die auch ins Unterbewusstsein reingeht. Das ist nämlich der Unterschied. Diese digitale Geschichte, es geht gut, schnell, man im Studio kann man schnell arbeiten mit, aber wenn es darum geht, an die Tiefe des Menschen gehen. Deswegen sind die Konzerte ja auch so voll im Trend. Und Festivals und so weiter. Warum? Die Leute gehen auf ein Festival und sagen, Mensch, also das war geil. Das war ja tierisch. Also, oh. So, die sind ganz anders bewegt, als wenn sie so irgendwie was kaufen, was schon mal digitalisiert worden ist.
Ja.
So, bei uns, wir haben darauf geachtet, dass diese Bänder einfach gebacken werden, genauso was Jimmy Page auch gemacht hat. Den habe ich in Japan getroffen beim Classic Rock Awards. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und das ist genau, Jimmy Page hat sich auch unheimlich drum gekümmert, dass sein Vermächtnis nicht in falsche Hände kommt. Und das ist ganz wichtig. Wenn einmal gefuscht wird, dann hast du natürlich dann ein großes Problem.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Diese Emotionalität, gerade durch Live-Musik, vielleicht auch durch Analoges, das kann auch vielleicht ein Grund sein, warum sich für manche Menschen, mich eingeschlossen, Vinyl immer noch die schönste Form ist, Musik einfach zu hören. Weil es klingt anders und es macht irgendwas anderes mit dir.
Es ist wärmer.
Es ist schon dieser Ritus des bewusst, ich muss nach einer Seite aufstehen und umdrehen. So, das ist ein ganz anderes Herangehen halt einfach.
Genau, an
Geschichte, ne? Das verändert sich dann schon. Ja, ganz klar. Da kann Stefan natürlich nicht mitreden, ohne Plattenspieler.
Nee, ich hatte tatsächlich auch, es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich einen Plattenspieler, hab da aber nur die Platten von meinem Vater aufgelegt, zum Beispiel Animals oder sowas. Oder auch Led Zeppelin tatsächlich, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Ich war dann doch eher Generation CD, ganz klar. Hab auch noch tatsächlich Songs aus dem Radio aufgenommen. LPs, da seid ihr deutlich firmer mit als ich.
Ja. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Live-Musik sind, das ist ja die perfekte Überleitung zu dem zweiten Album, was ihr in diesem Jahr rausbringt. Nämlich, ihr habt eure 60 Jahre Jubiläumsshow gefeiert in diesem Jahr in Hannover im Stadion. Ich glaube, das erste Mal in diesem Stadion. Früher Niedersachsenstadion, jetzt mittlerweile Heinz von Helden Arena oder ähnlich.
Richtig, genau. Ja, ich war zum Glück nicht zum ersten Mal. Ich habe ja schon gespielt da. Und aber auch Fußball da gespielt. Als noch die Oberliga war, da war das Vorspiel vor VfV Hildesheim gegen Hannover 96.
Ja.
Da haben wir Saarstedt, habe ich gespielt, es war ein Tor. Und da haben wir dann gegen 96 gespielt, 2-2. Also das Stadion ist mir nicht so fremd. Okay.
Ja.
Das ist mir dann auch nochmal, wir haben uns ins Goldene Buch eingetragen in Saarstedt, da wo ich aufgewachsen bin, geboren bin hier in Hildesheim. Und da haben die gleich geschrien, als ich da sagte, du hast doch schon Fußball gespielt. Ich wollte das da nicht reinbringen, aber hast recht, das war wirklich ein ganz tolles Feeling. Und das hatte ich jetzt wieder erlebt, als wir jetzt gespielt haben. Und deswegen haben wir uns extrem Mühe gegeben im Niedersachsenstadion, da wirklich alles zu geben, was wir haben an Möglichkeiten. Auch die Aufnahmetechnik für dieses Live-Album ist eine totale außergewöhnliche. Wir haben mit Drohnen das Ganze aufgenommen. Und da bekommst du Perspektiven und da bekommst du eine Energie und eine Dynamik rein, die einfach noch nicht sichtbar geworden ist. Also das ist eine Geschichte, die ist, so viel ich weiß und so wie wir wissen, die Band, ist das das erste Mal, dass so eine komplett mit Drohnen aufgenommenes Konzert gemacht worden ist.
Komplett? Und ihr habt ausschließlich Drohnen verwendet?
Ja!
Ach was.
So, und unser Mann Nico, der hier natürlich für Hannover zuständig war, hat sich auch extrem Mühe gegeben, mit der Atmosphäre aufzubauen, mit den Armbändern und mit all diesen ganzen Sachen. Also das Ganze drum und dran. Mhm. Wir haben leider einen kleinen Schwachpunkt gehabt, das waren diese halbe Stunde, die wir da das Publikum warten lassen mussten. Das lag aber am technischen Fehler, der aufgetreten war. Und den wir, der dann ausgemerzt wurde. Zwar für ein Publikum musste etwas Geduld haben, aber dafür haben sie dann auch genug an Energie bekommen, die sie wieder aufgemöbelt haben.
Ja. Du hast gerade schon diese Armbänder angesprochen, das Publikum hatte, jeder Besucher hatte ein Armband was es am Einlass, glaube ich, gab, und das war dann mit LED-Beleuchtung versehen und konnte dann als Teil der Beleuchtung angesteuert werden. Und das gab es ja bisher in Deutschland, also ich kenne das bisher nur von Taylor Swift, die ja, also einer der größten aktuellen Stars. Und da wart ihr wieder die Ersten, die das im großen Stil in Deutschland gemacht haben. Das ist,
Der Geburtstag gefeiert. Wahnsinn.
Ja, da muss man auch
Wir haben Geburtstag gefeiert, da muss man schon was bringen. Wir haben auch mit Pyro mal wieder gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen,
alles möglich gemacht. Wir haben auch, so wie ich weiß, auch Aufnahmen. Wir haben einen Freund, der ist Doktor, der Rockdoc nennen wir ihn, und der ist über ein Stadion geflogen, hat da von oben aus dem aus seinem Flugzeug die Aufnahmen gemacht, richtig. Geil. Von oben, wie man es, also, und hat die auch frei bekommen, die Sachen. Mhm. Sie werden wahrscheinlich zu sehen sein, so wie ich das weiß. Und wir haben also alles eingesetzt, was wir an Erfahrungen über die Jahre weltweit gemacht haben, ob es nun in Ass-Festival war, ob es nun weiß ich welche, Rock in Rio. Wir haben alles, was möglich war, mit eingeworfen, um einfach das Ding auch wirklich so zu gestalten, den ganzen Geburtstag, dass es was Besonderes ist. Und das ist, glaube ich, uns auch gelungen.
Ja, mein Freund Frank Tisis vom Metal Hammer war ja da, hat von der Show berichtet. Der hat mich direkt danach angerufen und meinte, Alter, die haben das ganze Stadion angezündet bei Rock You Like a Hurricane. Das war unglaublich. Sowas hätte er noch nicht gesehen gehabt. Ne? Also,
ja.
Und dann kam von unserem gemeinsamen Freund Holger Hübner, dessen WhatsApp-Status ist ja immer, sag ich mal, ein gutes Ding, um auf dem Laufenden zu bleiben. Der hatte dann ein Video davon gemacht und das war so, ey, was feiert ihr denn da ab? Das ist ja, das waren ja mindestens 3 Einfamilienhäuser, die da hochgegangen sind. So, das war unglaublich.
Das kann man sagen, ja.
Aber wie du sagst, eine Party ist eine Party, ne?
Richtig, und das haben wir also genossen und das Publikum auch, und das war auch der Sinn der Sache.
Jetzt ist es ja so, das war ja euer 60. Geburtstag, und ich kann mir vorstellen, dass ihr an irgendeinem Punkt mal auch mit dem Gedanken gespielt habt, Gäste einzuladen, also musikalische Gäste.
Richtig, und das war das Problem mit den Drohnen und mit allen Drohnen dran und auch mit den Umbaupausen. Uni wäre gern gekommen, hatte aber gesagt, ich möchte gerne mit meinem eigenen Verstärker spielen. Und Hermann wollte das, jenes. Und wie das Problem ist, wenn du so, das, da waren wir noch nicht darauf eingestellt, die Sache aufzunehmen. Aber als wir die Drohnen bekommen haben und wir gesagt haben, genau diese Chance, als erste Band so eine Geschichte zu machen, dann können wir doch jetzt nicht da auf einmal ganz amateurmäßig umbauen und hin und her. Mhm. Das geht nicht. Die Leute stehen da und erwarten was, dass es am Fluss. Also uns ganz, das war uns ganz, sagen wir so, wir waren extrem traurig darüber, dass wir Uli sagen mussten, Uli, mit deinem Verstärker kannst du nicht kommen. Wenn du so kommst, ist alles klar, aber das geht leider nicht. Und so mit Hermann auch. Mhm. Das war auch nicht so einfach. Aber wir mussten eben ganz klar Entschlüsse durchziehen. Und dann ist es eben leider in den Bach runtergegangen. Aber das ist ja auch nun, das haben wir ja auch schon gemacht in Wacken. Wir sind ja in Wacken aufgetreten. Wann war das nochmal? War das 14, 16 oder irgendwas in der 12. Art?
12 genau. Und dann vergangenes Jahr nochmal, ne?
Ja, genau. Und davor waren wir auch nochmal. 2004, glaube ich.
Nee, 2012.
Ja, richtig, genau. Du hast es auf dem Bock. So, und da haben wir ja nun auch Gäste gehabt. Da haben wir sie ja alle fast gehabt. So. Und deswegen, das wäre also nichts Neues gewesen, aber das mit den Drohnen ist was Neues und das haben wir nun durchgeführt und wir sind froh darüber, dass wir es gemacht haben.
Ja, ich habe euch tatsächlich auch als innovationsfreudig in Erinnerung, denn das ist auch schon fast 10 Jahre her, dass ich, oder es ist 10 Jahre her, dass ich an einer DVD-Blu-ray-Produktion für Deep Purple mitgearbeitet habe. Das war eine Doppel-VÖ und zwar von einer Show im Budokan und der in Wacken, die sie 2013 gespielt haben und die ist damals 2013 auch in 3D aufgezeichnet worden. Und das war das einzige Projekt, an dem ich mitgearbeitet hatte, das in 3D produziert wurde, also dass man sich dann zu Hause auch mit einer 3D-Bilder hätte angucken können, wenn man denn so eine Ausstattung hat. Und wir haben uns tatsächlich eure 3D-Show, die ihr vorher veröffentlicht hattet, auch
richtig,
zum Vorbild genommen.
Genau. Ja, also ich muss dazu sagen, es ist ja schade, dass diese Technologie sich nicht durchgesetzt hat. Also eine ganz tolle Geschichte war das. Also ich würde sagen, ob es nun jetzt mit den Drohnen genauso kommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall 3D, dass das nicht geklappt. Na gut, die Menschen müssen ihr System umstellen. Das war wahrscheinlich auch so teuer und so weiter. Und wenn ich 3D will, dann gehe ich da persönlich hin, haben viele wahrscheinlich auch gesagt. Ne, warum soll ich mir da so eine Anlage anbauen? Also 3D war schön, haben wir auch gemacht gehabt und es hat uns auch Spaß gemacht.
Da kann ich mich noch erinnern, wie ich quasi deine Gitarre bam im Gesicht hängen hatte, als ich mir das angeguckt habe.
Ja. Ja. Wakey, wakey, wakey.
Ja. Sehr gut. Aber lass uns noch mal kurz auf das Thema Gäste bei eurer Jubiläumsshow zu sprechen kommen. Es gab ja parallel eine Veranstaltung in Birmingham, eine sehr große, nämlich das letzte Black Sabbath-Konzert irgendwie.
Genau, ja.
Da weiß man ja zumindest, dass Priest ja angefragt wurden, auch in Birmingham zu spielen, die aber ja schon bei euch zugesagt hatten, bei der Party mit dabei zu sein, die ja dann noch glücklicherweise wenigstens einen Song gemeinsam mit Ozzy veröffentlichen konnten, ihre Warpix-Cover-Version. Gab es da noch andere Überschneidungen oder die dann halt leider nicht funktioniert haben oder wart
ja,
ihr so früh gesetzt?
Metallica, sie waren leider die Ersten, wir wussten bloß nichts davon, dass die das auf den gleichen Termin gesetzt haben. Das war Wahnsinn. Das kam auf einmal, als wir dann gefragt haben, noch mehrere, dann Metallica, Kirk, wer sieben gerne kommen auch hier, eigentlich die ganzen Metallica wären auch gerne gekommen, aber die mussten sich entscheiden, die haben sich früh genug entschieden für Black Sabbath und für Ozzy.
Ja.
Und so mussten wir dann leider in den sauren Apfel beißen, der nicht ganz so sauer war, weil wir auch schöne Grußbotschaften bekommen haben wir sind ja nun, die Rock-Familie ist eine Familie, richtig gesehen. Und man kennt sich ja über viele Tourneen hinweg, ob es Iron Maiden waren oder Judas Priest. Ja, Judas Priest ist ja auch verantwortlich für Blackout, ne? Nicht nur Judas Priest, sondern auch für Blackout meine ich den Albumtitel. Ne?
Ja. Waren die beteiligt also an dieser Nacht, die da angeblich mit im Zusammenhang steht mit diesem Titel?
Ja.
Warte, wir müssen kurz Stefan, glaube ich, abholen.
Die Legende, bitte, holt mich ab.
Die Legende besagt, dass der Titel des Songs Blackout und auch der Titel des Albums dann im Prinzip darauf zurückgehen, dass es an einem Abend vorher wohl unter Beteiligung von Judas Priest etwas länger wurde, um es mal freundlich zu formulieren. Das sagte zumindest mal Wikipedia an der Stelle. Und ja, die waren dann aktiver Teil eurer Karriere in dem Moment dann.
Genau so sieht's aus. So. Ja. Aber Hermann war der Dosenöffner, der mich dann gesagt hat, der ganz im Sinne, nach dem Motto, ich wusste ja damals gar nicht, was ein Blackout ist. Ich habe ja nur erzählt, was da Nacht passiert ist. Und so mit Def Leppard, die Leppis waren auch dabei. Und dann sagte er, weißt du, was du hattest? Du hast einen Blackout gehabt. Blackout? Ja, wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Sag ich, ach so, toller Titel, ne? toller Name, ne?
Ach, ja.
Ja, wollte schon weggehen, dreht sich um, sagt, ach, nebenbei gesagt, das ist der beste Titel für das Album. Zack, und da war ein Titel geboren. Besser ging es ja gar nicht.
So einfach kann es sein.
Aber so haben Tourneen haben unheimlich viel Inspiration gegeben für Titel, für Songs und. Also das muss man sagen, das war wirklich eine tolle Zeit. wenn man davon ausgeht, dass man mit diesen ganzen Bands zusammengespielt hat ja. und auch gute freundschaftliche Beziehungen hatte. Also es war schon nicht, das war toll.
Da muss man ja nochmal betonen, eigentlich an der Stelle, dass ihr die einzige deutsche Band wart, sehr, sehr, sehr lange Jahre, die auf diesem Niveau überhaupt agieren konnten, die überhaupt die Möglichkeit hatten, mit anderen internationalen Band dieser Größenordnung überhaupt auf Tournee zu gehen. Oder ihr wart als erste deutsche Band, habt ihr in den USA auf Festivals gespielt. Und also diese Liste dieser Erfolge, die könnte ich dir jetzt ja 20 Minuten lang runterbeten. Die kennst du besser als ich.
Alles, aber alles auf der Grundlage dessen, dass man weiß, was man will.
Ja.
Ich war früher damals Manager auch von der Band, weil Deutschland Management verboten war. Verboten war. So, ich musste mit dem Arbeitsamt in Hannover teilweise zusammenarbeiten. Der Mann hieß Adler, ich kann mich noch heute erinnern. So. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir damals dieses Album Lonesome Crow gemacht haben und wenn ich da den falschen Vertrag unterschrieben hätte, dann hätten wir die Chance uns abgeschnitten. Ja. So war es so, dass ich gesagt habe, Conny Plank war der Produzent. Ne? Ich sage, Conny, also was für ein Verlag ist das? Ja, Deutscher hier aus Hamburg, der vom Arnie-Studio. Sag ich, nee, also wir brauchen einen internationalen Vertrag. Wir möchten auch mal in USA spielen. Ne? Ja. Hier in USA! Wisst ihr eigentlich, was für tierische Musiker es da gibt? Sag ich, klar weiß ich das, aber trotzdem wollen wir da spielen.
Ja.
So, also diese Grundlagen, wir haben von vornherein den Punkt gehabt, dass wir weltweit agieren wollten. Mhm. Erstmal Amerika, weil Amerika war einfach der Traum. England hat es geschafft. So, und Amerika war für uns der Punkt. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind auf einmal DNA. Nick Harris hat sich gemeldet. Dieter Dirks und ich, wir waren in Los Angeles, wollten Jerry Weintraub als Manager nehmen. Das hat nicht geklappt, zum Glück. Dafür haben wir den Agenten, der die Touren macht, DNA, Nick Harris gehabt, Dieter Dirks und ich, wir sind ins Hotel in Sunset Marquis in Los Angeles in sein Zimmer gegangen mit einmal mal ein schönes Fruit Basket, ein Fruchtkorb. Da stand Welcome in our family. Das war Nick Harris. Dann haben wir einen Termin gemacht mit dem größten Management der Welt. Das war Leberkrebs. So, und mit einmal waren wir schon in einem Package drin, 1979 in einem Package drin mit wir Opener, dann war AC/DC, Thin Lizzy, dann Journey, Ted Nugent und Aerosmith in Cleveland im großen Stadion. So, und wir haben dann noch überzogen, die Zeit überzogen. Da kommen die anderen und sagen, Mensch, wann hören die fucking Germans endlich auf? Ne? Und wir, zum Glück waren wir bei dem Management angeschlossen, den anderen hätten wir wahrscheinlich Strom abgeschlossen. Und wir sind so tierisch angekommen, dass wir sofort auf die Tournee gesetzt worden sind, Scorpions, AC/DC, Ted Nugent. Und dann ging es einmal durch Amerika, Kanada durch.
Ja,
und dann dann war die Grundlage gesetzt und auch die Inspiration und das Feeling brauchst du auch Amerika, um den internationalen Sound zu prägen auch. Zwar mit deutschen Symptomen drin, aber du musst da mal reingekommen sein. Ja. Ansonsten bist du da weit weg.
Ja,
Und das Schlimme war ja, als eine deutsche Band, die nicht Deutsch singt, sondern Englisch. Das war ja unser Hauptpunkt. Da konnten wir gar nichts machen. Wir mussten ja ins Ausland gehen, weil Musikexpress und alles. Was bilden die sich ein? Singen Englisch und so. Und konnten die kein Deutsch oder was? So, und dann sind wir dann los und haben gesagt, okay, wenn die uns hier in Deutschland nicht haben wollen, dann gehen wir jetzt nach Frankreich und gehen nach Belgien, nach Luxemburg und dann noch nach England. Und dann waren wir schon fast in Japan. Dann waren wir auch schon in Japan mit Mr. Udo und haben da Gold gekriegt für Virgin Kinder. Und dann ging es auch schon mit Volldampf nach Amerika.
Ja.
So, das musst du, da musst du festhalten dran. Wenn du das nicht machst, wenn du dich beeinflussen lässt, dann triffst du ab und dann bist du verloren.
Ja. Reisen bildet, kann man ja sagen. Aber weißt du, so, du hast gerade gesagt, du musst die USA einmal erlebt haben, damit du die Inspiration kriegst. Das ist halt ein großes Rock'n'Roll-Land. Und ich sag mal so, eine der nächsten Bands, die nach euch überhaupt die Chance hatte, in diesem Maße, wir reden hier von 6, 8 bis 12 Wochen durch USA und Kanada zu touren, waren Creator, die das dann in sehr jungen Jahren geschafft haben schon. Und die sagen auch heute noch, die Touren haben sie verändert. Die haben die erwachsener gemacht, menschlich geprägt und natürlich auch die Musik verändert, weil du siehst auf einmal, du hast es gerade schon angesprochen, weißt du, wie viele gute Musiker es in den USA gibt? Ja, viele. Und das ist einfach nochmal so ein ganz anderer Reality-Check. Oder denk nur mal an Nashville. Da gehst du ja hin und willst weinen im Prinzip, ne, wenn du da jemanden Gitarre spielen siehst. Ne?
Aber deswegen Hut ab vor Rammstein, weil Rammstein haben es geschafft, mit deutscher Musik so mit deutscher Sprache sozusagen das Land zu bearbeiten. Das war wirklich hammermäßig. Da muss man sagen, Till, der Vater war ja, glaube ich, der hat Bücher geschrieben und Gedichte und weiß ich was alles. Der hatte wahrscheinlich den Punkt, wie diese Texte gemacht worden waren. Mhm. Und der Sound, das war eine Hammerleistung, muss man wirklich sagen.
Ja, das stimmt. Du hast gerade schon die Grußbotschaften noch angesprochen, die ihr bekommen habt, die dann von Fans, befreundeten Musikern, Weggefährten, die dann über die Vidi-Vaults abgespielt wurden. Ich habe mich da immer gefragt, wie findet man eigentlich raus, dass beispielsweise ein Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, eine Band, die auf den ersten Blick nicht weniger mit euch zu tun haben könnte, auf den zweiten dann aber doch schon, wenn man so weiß, woher, er gibt ja auch selbst zu, was er sich geborgt hat. Wie findet man raus, dass der so ein Riesenfan von euch ist? Spricht der einen einfach mal an und fragt nach einem Foto und dann kommt man ins Gespräch oder ist das auf einer ganz normalen menschlichen Ebene oder?
Ja, menschliche Ebene. Das war damals, als wir auf Tournee gegangen sind, dann in der zweiten Phase auf der Blackout-Tour, wo Iron Maiden Vorprogramm war, Special Guest und Girl School Vorband. Da ist man in andere Bands reingerannt und dann haben die gesagt, oh Mensch, Kinder, ihr geil und ihr seid so und so weiter fort. Das ist ja der Punkt. Wenn du Amerika bist, du bist auf dem im Rocktiegel. Mhm. Und da wirst du dann angesprochen. Festivals zum Beispiel, kommt der eine, kommt der andere. Journey, das war ja interessant auch. Auf dem ersten Festival, was wir gemacht haben, da in Cleveland. Auf einmal war der Junge da, der Neil Sean, stand da vor der Bühne, hat uns angeguckt. Und dann auf einmal stellten wir fest, sagen wir, was machst du denn hier? Ne? Sagt er, ja, ich bin wegen euch gekommen. Ich bin mit meinem Bassisten, sind wir von Los Angeles nach San Francisco gefahren und mit einmal kommt euer Love You Sunday Morning da. Ich sage zu meinem Bassisten, sage ich, hier, ey, das ist ja Hammer, was ist das denn? Ne? So, und dann wollte ich euch auf mein Live sehen. Ja. So ist das. Das ist eben, das kommt, so eine Informationen, gerade speziell, wenn eine deutsche Band auf einmal da unterwegs ist. Wir hatten ja auch die ganzen Crew-Leute von den verschiedenen Bands hinter uns. Mhm. Weil wir haben aus Mist Gold gemacht. Wenn wir auch eine kleine Bühne hatten, die hatten uns noch ein bisschen mehr gegeben als normalerweise üblich, haben sie gesagt, ihr seid so gut drauf hier. Ja, aber hier bitte. Zack. Mhm. Und schon wir haben mit den ganzen Crew-Leuten, mit all denen haben wir auf guten, weil wir wussten, was das für eine Arbeit ist, weil wir wussten, dass man einfach freundlich und keinen Star-Gehabe haben muss, sondern richtig gehend. Und da haben wir uns einfach da einen Ruf gemacht, wo alle gesagt haben, ey, die Gruppe ist geil, das ist einfach... sind Menschen geblieben. So.
Gute Typen machen einen geilen Job ab, überziehen zwar vielleicht mit einer Minute, aber...
Oder 45.
Ja, ist doch super. Ich springe mal kurz im Skript ein bisschen, weil wir jetzt gerade noch mal in den USA sind. Ihr habt ebenfalls in diesem Jahr mal so nebenbei als erste deutsche Band, glaube ich, auch mal wieder eine Residency gespielt in Las Vegas. Heißt, mehrere Konzerte an einem Ort, in einer Halle. Wie hätte denn, und also ich unterstelle euch mal, ihr wart dann während der Zeit in Las Vegas, weil es war innerhalb von wenigen Tagen, da machte Hin- und Herreisen keinen großen Sinn. Wie hätte denn das Bandleben vor Ort in den 80ern ausgesehen? Hätte sich das deutlich von dem unterschieden, wie ihr es dann heute praktiziert hättet? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist alles ruhiger geworden, natürlich. Ich meine speziell, weil man diese... diese mehreren Konzerte an einem Ort, einen besseren Ort als Las Vegas gibt es gar nicht. Mhm. Das ist toll. Die viele verbinden diese Las Vegas-Reise. Ah, oh, Las Vegas wollte ich immer schon, jetzt die Scorpions, also bin ich da. Ja. Und wir wissen, was wir, sagen wir mal, nach der Grunge- und Alternative-Zeit, was wir den Menschen schuldig sind. Und diese Kapriolen, die wir dann vorgeschlagen haben über Hoteldächer rennen und Schnickschnack machen, das wird nicht mehr gemacht. So, und außerdem ist es zu gefährlich. Ja. Also ist man jetzt ruhig, Knast mal schön für 5 Stunden mal ein Knast gewesen. Daher muss ich ein Autogramm schreiben.
Ja,
so, das alles ist ganz anders. Heutzutage ist es einfach so, was wir immer schon Wert gelegt haben, ist die Chemie in der Band. Und wenn die Chemie in der Band stimmig ist, dann hast du Spaß in der Band, auch ohne Übertreibung und ohne dicke Backen und so weiter. Und das ist einfach wichtig. Man ist dann einfach untereinander und weiß, morgen muss man wieder drauf sein und so weiter. Und das Schöne ist bei dieser Vorbereitung in Las Vegas, man hat auch Ablenkungen an verschiedenen Sachen, die es gibt, ob es nun andere Shows sind.
Ja.
Wir haben da diese große Show gesehen, da in dem...
In dieser in dem Sphere, großen, ne?
Warst du da?
Der Oberhammer.
Oh, ja, klar. Okay. Wir waren alle da. Das musst du mal gesehen haben. Das war einfach sowas von genial. Also,
ja,
also aber so, und dann weißt du auch, was du machen hast und wäre anders gelaufen. Ja, kann das nochmal ganz klar unterstrichen.
Hätten wir vielleicht noch ein paar gute Songtitel gekriegt.
Ja, wahrscheinlich.
Aus der Woche, wahrscheinlich, ja.
Genau.
Ja. Stefan, wollen wir mal den Kontinent wechseln?
Lass das gerne machen, ja.
Ja, dann übernimm du
noch
mal
nach China
kurz.
Oder wo?
Ja, fast.
Ja, was natürlich total spannend ist, dass ihr dann quasi ja das Ende einer politischen Ära quasi mit einem eurer Songs begleitet habt. Gab es einen Moment, in dem ihr gemerkt habt, dass das Wind of Change mehr ist als in Anführungsstrichen nur ein Nummer 1 Song?
Da muss ich am Anfang nochmal gehen, wie das entstanden ist. Das ist entstanden nach der Blackout-Tour, die wir gemacht haben und aus Amerika kamen. Und mit No One Like You den Nummer 1 Hit hatten, Rock-Hit hatten. Und wir sind in eine Garderobe gegangen und in unseren Übungsraum gegangen, den wir in Hannover hatten. Am Güterbahnhof und so während des Spielens kommt mir auf den Gedanken auf einmal, Alter, also wir müssen einfach mal nach Russland. Wir müssen einfach, weil wir nun, Klaus und ich, wir sind noch unter der Situation des Zweiten Weltkrieges, wo Deutschland natürlich ganz schön ins Fettnäpfchen getreten ist. Und guck mal, wir haben hier die Möglichkeit, Gitarren und spielen und Welttourneen und so weiter und in Russland spielen und den Russen zu zeigen, hier kommt eine neue deutsche neue Generation aus Deutschland, die kommen nicht mit Panzern und machen Krieg, die kommen mit Gitarre und machen Love, Peace und Rock'n'Roll.
Mhm.
So, und diese Philosophie hat sich eigentlich noch verbreitert dann in andere Länder auch, China, überall. Wir haben am meisten gespielt, wenn du jetzt das Interview von Metallica anhörst, wenn die gefragt werden, in wie vielen Ländern habt ihr gespielt? Oh, hör auf, frage uns nicht. Frage die Scorpions. Wir haben immer gespielt. Wir haben immer da gespielt, wo die gespielt haben, weil wir wussten, dass man spielen konnte.
Da gibt es eine Steckdose.
So, wo eine Steckdose war. Wir wollten spielen, wo eine Steckdose war. Und diese Situation mit der Russland-Sache, das konnte keiner ernst nehmen erst. So.
Mhm.
Dann haben wir dann dieses Festival in Budapest gehabt, das Monsters of Rock, wo auch Ozzy war und glaube Def Leppard, Bon Jovi oder weiß ich wer noch da gewesen ist. Und damals war es immer noch so, weil da waren es verschiedene Veranstalter, die haben dann immer einen zum Essen eingeladen und da hatten wir schönes Essen mit all den Bands, die da waren und da hieß ein Mann, der hieß Laszlo. Das war der Veranstalter. So, und die Russen und die Ungarn, die waren ja sehr eng zusammen zu dem Zeitpunkt. Also, und dann habe ich den Lasso angeholt. Ich sage, hier, Lasso, wir wollen in Russland spielen. Wie sieht es aus? Ne? Kannst du was machen? Ach, Leute, gar kein Problem. Die Zeit hat sich umgeklappt. Lost in Perestroika, da ist neuer Mann, der ist Gorbatschow. Und ihr, macht ihr euer Album fertig. Savage Musman war es damals. Und ich kümmere mich darum, dass ihr spielen könnt. So, da hatten wir dann ein Angebot, 5 Konzerte in Moskau, 5 Konzerte in Leningrad.
St. Petersburg.
St. Petersburg. Und ja, und dann sind die Russen eingemarschiert in Afghanistan und dann war das Ganze shaky geworden. Und da haben wir gesagt, nee, die Scorpions da in Moskau, das wird dann Riots geben und so weiter. Wir geben den 10 Konzerte in Leningrad. Okay, das wollten wir erst nicht annehmen, weil es wirklich, wir haben da schon 500.000 D-Mark eingesetzt gehabt, um da auch so richtiges Konzert zu liefern und nicht nur so Schnickschnack na, mit so 3 Verstärker auf der Bühne. So, und dann haben wir das hat doch dort durchgezogen. Unser Manager, David Krebs, hat uns nochmal gepusht. Ich war da so dafür, aber dass der noch da gepusht hat, war gut. Und dann sind wir dann nach Leningrad und haben da 10 Konzerte durchgezogen. Und jedes Konzert war mit 11.000 Leuten. Dann sind wir noch befreundet worden mit Gorky Park. Gorky Park, das war unsere Supportband. Wir haben Freundschaft mit Stasnamin, der ja eine wichtige Nummer da in Russland war, der dann auch später auch das Music Peace Fest mit Doc Meege gemacht hat. Ja. Und dann haben wir das dann durchgezogen und ja, es war einfach ein Oberhammer, das ganze Ding. Und ein Jahr später kam dann dieses Angebot, oder vielmehr nicht ein Jahr, das war schon 2-3 Monate später, Doc McGee wurde ja verurteilt und der musste was machen. Und dann hat er uns gefragt, wir waren natürlich der kräftigste Hochpferd, obwohl Bon Jovi als Letzte gespielt haben, aber Bon Jovi, weil das in Amerika übertragen wurde von MTV.
Ja.
So, dann haben wir dann gesagt, in Ordnung, Hauptsache wir spielen da und es ist gut. Ja, aber nach uns sind die Leute von aus dem Stadion rausgegangen und Bon Jovi war vollkommen fertig. Damals später gesagt gehabt, nie wieder mit einem Scorpion spielen. Und es war wirklich Hammer. Und wir haben zwischen diesem einen Jahr Leningrad und das andere Jahr in Moskau, haben wir schon gemerkt den Unterschied. Der Unterschied war immens. Und Klaus, als fantastischer Lyric-Writer, hat natürlich sich damit beschäftigt und rief mich eines Tages an und sagte, Rudolf, hier, was hältst du davon? Und dann kam das Gepfeife und alles drum und sag ich, du,
wie du das so lamoyant sagst, dann kam das Gepfeife, das ist unglaublich.
Aber das musst du ernsthaft sagen, ich sage, ich weiß nicht, ob das richtig ist, es passt zu dem Song extrem gut und ich würde es auch lassen und ist gut, also ich weiß nicht, wie wir es besser machen könnten. So, und aber was mir fehlt, ist ein Chorus. So, und dann hat er, sage ich, aber wenn du willst, kann ich mich da mal ransetzen. Sagt er, nee, Rudolf, das will ich zu Ende machen. Sag ich, gut, Klaus, das verstehe ich auch. Und dann hat er sich hingesetzt, hat dann den fantastischen Chorus da hingekriegt. Ja, und da war auf einmal Wind of Change da. Mhm. Und Wind of Change ist knallhart in die französischen Charts gleich Nummer 1 geworden. Die anderen Länder haben das erstmal gar nicht, die haben Teasing Please Me als Single eingesetzt. Die Franzosen haben gesagt, wir fackeln nicht lange.
Ja.
Und das Ding ging da durch, die Granate bis da hinaus. Und mit einmal waren wir da voll die Plattenfirma hat uns gesagt, Leute, das ist ganz gut, aber bitte nehmt das Pfeifen raus. Ne? Und wir haben gesagt, nee, wir haben auch alles versucht. Wir haben auch alles versucht und haben das Pfeifen versucht rauszunehmen. Aber der Song hatte nicht mehr diesen Esprit, den er hatte. So, und dann ist das Ding dann auch, dann ist ja in Russland der Privatsender auch reingekommen ins Spiel. Und dann haben die in Russland morgens um 6 Uhr angefangen mit Wind of Change und abends um 12 Uhr aufgehört mit Wind of Change. Ja. Immer, und das in Englisch, sag ich, Klaus, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen das Ding in Russisch rüberbringen. Oh, Aber auch jetzt, also jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Sag ich doch, die Leute sollen verstehen, was da gesungen wird. Mhm. Das ist doch viel, viel besser, was es ist. Und vielleicht werden wir sogar noch eingeladen bei Michael Gorbatschow. dann war ich ganz durch. So, aber trotzdem hat es geklappt. Wir sind eines Tages von Holland nach Deutschland gefahren mit unserem damaligen deutschen Manager, Partner von Doc McGee. Und dann haben wir die Geschichte erzählt, sagt er, ey, Guys, pass auf, ich besorge euch die richtige Übersetzung. Und dann sehen wir weiter. Die Übersetzung kam, Klaus und ich, wir sind nach Hilversum gefahren, ja, haben an der russischen Version gearbeitet, die sehr gut geworden ist. Fantastisch, kann man nur sagen, hat Klaus fantastisch hinbekommen. Und ja, und dann ging es los auf einmal und die spielten überall. Morgens und abends die russische Version. Mhm. Jetzt haben die Leute endlich verstanden, worum es da ging auch. Ja. Ne? So, und jetzt kommt der Oberhammer. Mit einmal kriegen wir einen Anruf von Bild-Zeitung. Wir haben hier mit dem Kreml gesprochen. Die möchten euch gerne einladen. Ja, dann sind wir durch Tor 13 gefahren, da wo die Politiker immer nur durchfahren dürfen.
Ja.
Und haben dann im Kreml vor Gorbatschow und seiner Frau Wind of Change gespielt. Aber das war der Höhepunkt einer unglaublichen Veränderung. Ich würde sagen, die politische Veränderung weltweit, der ohne einen Schuss gefallen ist, ja, ist ein System, ist verschwunden, ist ein ganz neues Situation passiert. Ja. Und also da muss man sagen, das war also ein, und wir waren nicht vom Fernseher und haben es gesehen, das haben wir gesehen in Paris im Club, da saß man in der Plattenfirma, als wir Promotion gemacht haben für Crazy World, dazu der Titel Crazy World noch, ne, ja, das war ja nun ganz crazy, ne,
mhm,
und da haben wir dann gesessen. Und mit einmal schreit Klaus auf, guck mal, da, ist das die Mauer? So, ich trug mich um, Fernsehen war bei der Bar, Le Mandouche, das ist dieser Club, der da immer voll Power gemacht hatte. Und ja, da war auf einmal die Mauer und alle tanzten da drauf rum. Und ja, das war also eine Revolution ohne einen Schuss. Und das muss man sagen, waren wir dabei. Wir waren dabei. Und ja, das ist der Unterschied zwischen den vielen Songs, die gemacht werden, wo keiner dabei war, aber alle haben sie geschrieben drüber. Mhm. Und das muss man wirklich sagen, das war für uns damals auch mit Gorky Park, als die bei uns auf die Bühne kamen, ganz traurig. Leute, unser Manager hat uns hängen gelassen. Das war 88 mit Equipment. Wir haben kein Equipment. Da haben wir gesagt, was so Leute, guckt euch an, was braucht ihr? Nehmt euch, was ihr braucht und so weiter. Und da sind wir Freunde geworden. Mhm. Haben auch viel gelernt von der russischen Mentalität, ja, und. Das war wirklich für uns eine unglaubliche Erfahrung, genau wie, als wir dann in China gespielt haben. Mhm. Viele sind ja verboten worden, dass sie ja spielen dürfen, ja, weil Texte nicht vernünftig waren oder. Wir haben da gespielt und es hat alles funktioniert. Es war alles toll. Und keiner kam und hat uns zensiert oder irgendwas, vielleicht in der Vorsensur gewesen. Aber ja, wir haben es verstanden, sagen wir, unsere Art und Weise so vermitteln, dass wir sympathisch Rockmusik gemacht haben. Und das war nicht so auf den Kopf und auf dem weiß ich was, sondern ja, mit Sympathie und auch mit dem Willen zu zeigen, hier ist eine neue deutsche Generation, die kommen nicht mit Panzern, die kommen mit Gitarren und machen Love, Peace und Rock'n'Roll. Und das ist auch unser Slogan geworden.
Hm. Es ist ja wirklich, also wenn man sich einfach so, dieser Song ist ja so eine Hymne geworden und so synonym mit dem, was damals passiert ist. Du kannst ja keine Berichterstattung über diese Zeit kommt ohne diesen Song aus. Das ist einfach so eine Verbindung mit den, die damit geschaffen wurde. Irgendwie. Da habt ihr wirklich was ganz, ganz, ganz Einmaliges geschafft. Natürlich auch richtige Zeit, richtiger Ort. Das spielt natürlich auch immer bei solchen Sachen mit rein. Ne?
Das ja, und der entscheidende Punkt dabei ist, wie wir es gemacht haben. Es war nicht irgendwie so rüpelhaft, sondern einfach sympathisch mit allen Menschen, die gesprochen haben, auch damals dann mit den Veranstaltern, dann den Russischen. Wir waren überall, da habe ich mir Wodka abgewöhnt zu trinken. Weil, ja,
da hast du allen Wodka getrunken, den du trinkst, den man trinken muss, glaube ich, ne?
Da habe ich ja, warum? Weil die haben die Veranstalter, die uns dann, wir haben ja dann auch eine lange Tournee gemacht, 2002 oder 2001, durch ganz Russland, ne? 16, 18 Städte bis Vladivostok, von Leningrad, Moskau und Vladivostok, Novosibirsk und so weiter. Wir hatten auch kein Vorprogramm in dem Sinne, dass eine Band gespielt hat, aber es wäre zu teuer geworden, das waren die ersten Sachen, sondern wir hatten Queen of Rock als Grundlage. Queen of Rock waren die 12 bestaussehendsten Mädchen von jeweils einer Stadt, wurden von den Modellagenturen abgeworben. Hier, pass auf, Leute, die müssen sich mal präsentieren auf der Bühne. Dann wurde Applaus gemessen und die am meisten Applaus gekriegt hatte, die hat gewonnen, ein Abendessen mit uns im Restaurant.
Scorpions Next Topmodel.
Ja, da habe ich dann mal, da habe ich dann mein Glück gefunden in Novosibirsk, in Sibirien.
Ach, tatsächlich. Ja, genau. Da hast du deine Frau dann kennengelernt.
23 Jahren zusammen.
Ach, das gibt's doch gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht.
10 Jahre alt.
Ja. Ach was, das ist ja eine schöne Geschichte.
Ja, siehst du, das kommt dabei raus. Wenn du Sachen richtig bearbeitest und keinen Humbug führst, kommt was Gutes raus. Klaus hat den Song geschrieben und gemacht und die ganze Trommel dran und ich habe die menschliche Grundlage mit nach Hause genommen.
Ja, was den Song betrifft, da kann man ja schon fast von einer vorseherischen Leistung sprechen und also ist ja auch mega bedeutungsschwanger. Und da fragt man sich natürlich, was hat das für euch bedeutet, als ihr euch mehr als 30 Jahre später anlässlich des Angriffskriegs auf die Ukraine genötigt gesehen habt, den Text umzuschreiben von Wind of Change?
Also da waren wir ein bisschen gespalten. Also ich hatte gesagt, bitte nicht. Ich mache ja auch kein Gemälde, was jetzt für eine Zeit geprägt worden ist oder eine Skulptur, die für eine Zeit steht. Da fange ich an, hier einmal einen Arm abzunehmen und sagen, hier, das gefällt mir nicht, jetzt mache ich mal was anderes dran und so weiter.
Verstehe.
Ich fand, das passte dazu und da arbeitet man nicht mehr dran. Entweder spielen oder nicht spielen oder was auch immer. Klaus hatte eine andere Meinung, das muss man auch in einer Band akzeptieren. Und ich habe mit der Meinung mitgemacht, habe gesagt, okay, alles klar. Ist zwar nicht unbedingt so, dass ich da freudig bin, weil ich bin gegen Spaltung. Gegen positiv, negativ. Wir sind in einer Welt, wir leben in einer Welt von Yin und Yang, das heißt Black und Schwarz und Weiß. Mhm. Und jedes bisschen, wo du dich hinbewegst, entert negativ auf der anderen Seite. Du kannst also nie gut machen, deswegen haben die Yogis gar nichts gemacht. Die haben sich hingesetzt und haben für die Welt gebetet. So. In dem Augenblick, wo du dich für eine Sache entscheidest, bist du bei der anderen Seite schlecht angesehen. So. Und das Wind of Change passte zu der Zeit. Das war die Zeit, die glückliche Zeit. So, und wenn du jetzt auf einmal diesen Song umdrehst und auf einmal was auch immer daraus entsteht, hat immer seine Nachteile. Aber egal, man muss auch Nachteile in Kauf nehmen in einer Band. Und kann nicht immer gleicher Meinung sein. Insofern haben wir das auch langsam, aber sicher dann doch neutralisiert, so dass es dann nicht mehr diese spaltende Form hatte.
Das heißt, so wie ihr euch im Original Russland zugewendet habt, habt ihr euch dann in der zweiten Version der Ukraine zugewendet und habt dann eine dritte Version verfasst, in der der Text neutral quasi ist.
Richtig, der neutral ist und der eigentlich auf alles zuspricht. Das ist ja die Kunst zum Teil. Es spricht ja alles, jeder hat ja auf seine Art und Weise recht, wie er erzogen worden ist und, dass er sich so äußert. So, aber man muss eben aufpassen, wenn man sich dann einer Situation unterwirft, dass man dann auch das Leid tragen muss. So. Und das geht nicht darum, Leid nicht tragen oder Leid zu tragen, sondern es geht darum, die Ansicht so zu machen, dass sie, es geht hier um Liebe. Um Liebe, Leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und nicht Kampf und Tier, wir müssen dies und das und das. Das ist alles dummes Zeug. Das bringt nichts und endet immer in großen Aufständen und Krisen und weiß ich was alles. Also, das kann Weichmacher sein, aber ich persönlich muss sagen, unsere Situation, Rockmusik besteht aus Balladen bei uns und aus Heavy Songs, harten Songs. Mhm. Und das sind wir. Und ja, es hat sich alles ganz gut so gewendet in jeder Beziehung. Und wir sitzen jetzt nicht mehr im Schussfeld, sondern wir sitzen jetzt mehr in der, sagen wir mal, Zuschauerform.
Ja, und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, euer Motto ist Peace, Love and Rock'n'Roll. Und das beinhaltet ja quasi diese Philosophie sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht. Und da kann man ja eigentlich nichts Negatives dran finden erstmal. Ja, danke trotzdem für den sehr offenen Einblick da auch in die Banddynamik. Das ist, glaube ich, nicht alltäglich. Wir haben es gerade schon mehrfach angesprochen, die Welt hat sich verändert, die Welt ist im Wandel. Eine sehr, sehr noch verhältnismäßig junge Entwicklung ist das ganze Social Media Ding. Zunächst mal die Frage: Wir haben einen Account gefunden. Ist das da, also Rudolf Schenker Official, ist das deiner oder ist das einer der Fan-Accounts?
Auf Instagram.
Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Rock Your Life.
Ja.
Das habe ich geschrieben aufgrund dessen, dass mich in der Karriere unheimlich viele Menschen, die auch dann einen guten Status erreicht haben, wie der Production Manager von den Stones oder viele nach meiner Meinung gefragt haben. Und ich habe gesagt, die Leute nicht reden, sondern machen. Mhm. Und dann kam man ins Gespräch und dann kam die irgendwann mal nach ein paar Jahren wieder und hat man sich getroffen und hat gesagt, Mensch, Rudolf, also das hat mir ja so geholfen und ich habe gleich meine Meinung geändert, hat sofort angefangen, Gitarre zu spielen, Vierspur zu kaufen von Teac und so weiter. Und das hat mir dann den Sinn gegeben, eigentlich den Menschen, weil viele Menschen sind ja nun laufen auf der Autobahn laufen auf der Landstraße des Lebens rum und wissen nicht, wo sie hin sollen. Ich habe sehr früh angefangen zu meditieren und Yoga zu machen. Und zu meditieren ist im Grunde, seine Autobahn zu finden. Das bedeutet, du bist nicht laufend auf der Dorfstraße unterwegs und fährst von einem Dorf zum anderen, sondern du weißt sofort, wo du hinfahren musst, dass du dann den richtigen, die Autobahn findest, wo du dann sein musst. Wie bei uns zum Beispiel, ob es nun unser Lonesome Crow war. Ich wusste nicht, dass wir da auf einmal einen Produzenten hatten, der hier Kraftwerk gemacht hat, Conny Plank. Mhm. Wusste ich nicht. Die zweite Platte und auch das mit dem Unterschreiben des Vertrages. Ja. Wusste ich auch nicht, dass es so eine Entscheidung hat. Dass auf einmal wir im Musikland in München aufgenommen haben, habe ich gebucht gehabt, weil mir der RCA-Chef gesagt hat, hier hast du 4 Wochen, buch die irgendwo und dann macht euch eine Platte. Als mein Bruder uns verlassen hatte und Metronom Brain hat gesagt, nee, ohne Michael seid ihr nichts.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, halt mal, jetzt machen wir mal ganz lang. Und dann habe ich dann in dem Studio von George Moroder sind wir untergekommen, Vertrag gemacht und auf einmal kamen wir da rein und wer saß am Mischpult? Mack. Ja. Mack war der Typ, der Queen und Electric Light Orchestra und so, sagt der Jungs, Mensch, die kommen 20 Minuten zu spät. Sag ich, warum? Ja, eben gerade sind die Stones abgereist. Die haben gerade ihr neues Album hier aufgenommen. Ja, haben Scheiße. Wir gefunden. Ja, siehst du, und dann das Gleiche ging weiter mit dem Produzenten für In Trance. So, da war natürlich Chess Chandler im Gespräch, weil Uli Roth ist ein großer Jimi Hendrix-Fan.
Ja.
Und der hat natürlich, Chandler hatte keine Zeit. So, und ich hatte immer den Dieter Dirks im Auge, weil ich ihn beobachtet hatte. Und der hatte genau diese internationalen Sicht, wie ich auch hatte. Und da habe ich den angehauen und habe gesagt, hier, Junge, so und so, wie ist es aus? Ja, ich komme, ich gucke euch mal an. Und dann hat er auf einmal das verpasst gehabt. Das war in Essen-Grugerhalle, Nektar und noch weiß ich, wer da gespielt hat. Und wir haben nachts um 3 gespielt. Nachts um 3 Uhr.
Mhm.
Mit einmal, als Uli da seine Hendrix-Gitarre auspackte und so weiter, da siehst du auf einmal, wie ein nach dem anderen von Schlafsäcken aufsteht und mit einmal stand die ganze Grugerhalle.
Mhm.
Das hat natürlich der Dirks mitgekriegt. Obwohl er nicht da war, und er ist dann zu unserem nächsten Konzert, in so einem Club gekommen, oder so einer Dorfhalle, und hat uns gesehen, hat gesagt, ja, alles klar, Jungs, hier, ich möchte euch mal sehen, wie ihr im Studio seid, wir nehmen hier 2 Suite-Cover auf,
Geil.
Fox, geh voran und das andere Ding. So, das hat er aber gemacht gehabt. Er wollte uns testen, wie wir im Studio sind.
Ja.
Aber es hat er nicht nur das deshalb gemacht, sondern einen Pfiffikus Dieter Dirks. Was war mich zu dem Zeitpunkt, war es mich noch so, dass wenn du eine Coverversion ins Deutsche umsetzt, dass du dann auch die Hälfte von dem kriegst, was das Englische Ding da gemacht hat.
Ja.
So, das heißt also, er hat da zweifelig mit einer Klappe geschlagen. Er hat uns getestet und hat dann auf der anderen Seite.
Weil wir hatten da genau das auf der Liste, weil die Hintergrundgeschichte dazu ist, wir haben irgendwann mal im Büro gesessen und ich habe Stefan gefragt, ob er eigentlich The Hunters kennt. Und er guckte mich völlig überrascht an und dann habe ich ihm halt die beiden Tracks vorgespielt und er wollte es nicht glauben, dass ihr das unter einem anderen Namen seid irgendwie. Das ist ja so,
ja, genau.
Sag ich mal, so das große, das nicht so ganz geheime Geheimnis in eurer Karriere, sag ich mal so.
Ja, bitte, irgendwie. Aber wir waren uns nicht zu schade.
Ja.
Wir haben uns angenommen, wir haben es so umgesetzt, dass es wertig war.
Absolut.
Dass wir den Vertrag mit Dirks gekriegt haben.
Ja.
Das war eine wichtige Angelegenheit und der hat dann ja auch in unserer Richtung gedacht. Hat sehr viel bewegt innerhalb der Band an Sachen, die wir damals noch nicht so wussten, die er aber mit seiner Erfahrung schon sagen konnte. Und dann haben wir uns auch, genau wie ich vorhin schon die Geschichte erzählte, mit Los Angeles im Sunset Marquee, wo dann Welcome in Our Family war.
Ja,
diese ganzen Sachen, er hat viele Sachen mitgemacht, die vielleicht ein anderer, aus welchen Gründen auch immer, nicht gemacht hätte. Und die Autobahn, da geht es nochmal drum. Diese Autobahn führt dich dann auch zu deiner Bestimmung.
Ja.
Dass sie nicht dann rumirren. Wie viele Leute fangen irgendwelches Projekte an und schmeißen sie hin und sagen, nee, also das ist doch nicht das Richtige. Und das machen die laufen. Von einem Dorf zum anderen. Keine große Bewegung drin und so weiter. So, hier war es so, Meditation ist ein ganz wichtiger Faktor, der dich konzentriert auf die maximale Form, die du erreichen kannst. So, und das habe ich natürlich viel gemacht, meditiert und Yoga und so weiter. Und das hat mich dazu gebracht, eben dieses Buch zu schreiben, Rock Your Life. Und mit diesem Buch, also in weiß ich viel Ländern erschienen, Vorwort von Paulo Coelho, den zweitgrößten Buchschreiber der Geschichte hinter Shakespeare.
Mhm.
Und also insofern, mehr Autobahn ging nicht.
Ja, das stimmt. Das ist ganz richtig.
Und so, und das Buch lief also auch in vielen, in Russisch, außer in Englisch. Da ist es nicht gemacht worden.
Ja.
Also sonst überall. Waren Bestsellerlisten drin und so weiter und so fort. So, und das war ein wichtiger Faktor für mich auch, das Gelernte anderen Menschen zu vermitteln und dadurch noch mehr zu lernen.
Ja.
Aber heißt das jetzt frage ich mich, wie wir von der Frage nach dem Social Media hier hingekommen sind.
Das ist auch völlig egal.
Aber ich frage mich jetzt gerade, ob du damit sagen
kannst. Ja, genau. Weil ich dann das Buch geschrieben habe mit dem, wie heißt er nochmal, Mensch? So, mit dem habe ich das Buch geschrieben.
Musikjournalist, aber ich komme gerade selbst nicht drauf.
Ja. Tragen wir nach.
Weil wir haben uns mal gegenseitig Socke genannt.
Ja.
Und aus dem Grunde. Ja. Hey Socke, wie sieht's aus? Sie sagen, alles klar, Socke.
Ach, der so, Dingens, ja, der
Lars
Dingens.
Lars Ament,
alles klar.
Lars Ament. So, und der hatte damals das für mich gemacht.
Ja, okay, alles
weil
klar.
Weil ich wollte mit den ganzen Sachen, wenn du einmal einsteigst, dann hast du so viel damit zu tun.
Ja.
Und ich habe gesagt, okay, du machst das gut und
mach weiter.
Ja, genau.
Ja. Worauf ich nämlich eigentlich raus wollte, ist, es gibt ja viele in Social Media viele Fehlinformationen und so weiter und so fort. Und ein Trend, der gerade so durch Social Media geistert, ist, dass irgendwelche mutmaßlichen News-Kanäle sagen, oh, Netflix hat eine Dokumentation zu Band XY in Auftrag gegeben, die sich dann immer als Fehlmeldung rauspumpen. Jetzt gab es eine ähnliche Meldung auch im Zusammenhang mit euch, nämlich Netflix würde an einer Banddokumentation über euch arbeiten. Und ich habe das so lange für ein Gerücht gehalten, bis ich letztlich ein Foto von, ich glaube, Eddie Trunk von KNAC gesehen habe, der sagte, er hat sich hier für eine noch nicht namentlich zu nennende Dokumentation über eine bekannte deutsche Band in verkleiden müssen. Wird es diese Doku also tatsächlich wirklich geben?
Das ist keine Doku, das ist eine richtig gehende Darstellung der Geschichte
Spielfilm.
Der Band.
Oh,
mit Spielfilm, Biopic. Mit Schauspielern und mit all dem ganzen Drum und Dran. Und zwar in Netflix.
Das ist nicht Netflix.
Das ist ein richtig gehen Warner Brothers okay. und Fox. So,
alles klar,
also ein richtiger Spielfilm über uns. Ich werde gespielt von einem Schauspieler, Klaus, Matthias und so weiter und so fort. Also hier sprechen wir über einen richtig gehenden Spielfilm.
Vergleichbar mit Bohemian Rhapsody, also in der ähnlichen Art.
Genau so sieht es aus.
Okay, fantastisch. Das ist ja mal richtig geil.
Ja, das war wirklich, geil. Also für uns hammermäßig sind, also arbeiten wir schon seit 5 Jahren. Der kam auf uns Ali, der
Ich sag jetzt nicht Gladiator, weil das ist es bestimmt. Ja,
Ringer.
American Wrestler.
Wrestler. Ja.
American Wrestler. Der hat den Film gemacht.
Ah, okay.
Der ist, glaube ich, Schauspieler und so weiter. Und der hat uns angehauen. Der hatte schon einen Song von mir, Love is the Answer, genommen für einen Film, der über Motorsport ging. Und er kam an zu uns und hat gesagt, Leute, ich möchte gerne einen Film über euch machen. Haben wir natürlich erst so ein bisschen kritisch gegenüber gestanden. Und dann habe ich gemerkt, wie der Junge daran arbeitet und auch wirklich mit allen möglichen Mitteln diesen Film auf dem besten Format machen möchte. Und das ist schon so gut wie fertig. Im Februar soll er rauskommen, im März.
Ja, ah, geil. Nice, sehr gut. Du hast gerade schon ja uns verraten, dass ihr im Rahmen eurer eigentlichen Abschiedstournee gemerkt habt, hey, da kommt ein ganz neues Publikum und so. Was ist ja eigentlich los? Und euch dann entschieden habt, weiterzumachen. Das möchte ich mit einer kleinen Anekdote unterstreichen, an die ich eine Frage anschließen möchte. Und zwar, ich lebe ja mittlerweile in Berlin und ich war in diesem Sommer mal im Prenzlauer Berg unterwegs. Szeneviertel, viele junge Leute, die jetzt vielleicht nicht viel mit Rockmusik zu tun haben, wo mag man vielleicht denken. Und irgendwann stand einer von denen auf vor einem Späti und brüllte Scorpions-Pyramide, woraufhin sich 5 Jugendliche zusammenfanden und genau diese berühmte Pose von euch nachgebaut haben. Fand ich schon bemerkenswert, dass allein dieses Wort schon ausreicht, um im hippen Prenzlberg so eine Reaktion hervorzurufen. Aber woher kam die eigentlich? Das hat ein bisschen auch was von, ich will jetzt nicht sagen Yoga-Übung, aber zumindest Gymnastik. So, es ist ja,
ne, richtig, schon das kam von Matthias.
Ah, der
hat das mal in Paris. In Paris hatten wir ein Konzert im Bercy, ich glaube, war es Bercy. Oder ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es war so, dass er auch immer sagte, hier habt ihr gerade so mit meiner Schwester oder mit wem er auch gewesen ist, haben die mal so eine Pyramide gemacht. Das wäre ganz gut, wenn wir es auf der Bühne machen würden. So, ja. Und dann haben wir es vorm Auftritt geprobt, ich glaube, vorm Auftritt. Und dann haben wir es sogar schon beim nächsten Auftritt gemacht. Im Bercy, bei Bercy. Wir waren ja eigentlich, im Bercy ist ja das beste, waren von Europa.
Ja.
Das beste, beste Halle. Und die haben wir ja eingeweiht.
Ja.
Und hinter uns kamen dann Queen, die das gemacht haben.
Okay.
Aber wir waren die Ersten. Und da waren 19.500 Leute da. Mhm. Das war so viel Publikum, so verrückte Typen, die haben die ganze Bühne nach hinten geschoben. Okay. Und damals war es ja noch so, dass du ja alle Lichter waren ja eingestellt. Die waren richtig gehend für die Show eingerichtet. Mit einmal waren die ganzen Lichter draußen.
Ja.
So, seitdem ist es dann bis zu dem des Umbaues dann reduziert man auf 15.000, damit sowas nicht wieder passiert.
Ja.
So, und das war Paris.
Ja.
Und das war die Geschichte Matthias. Und dann haben wir sie erweitert auf 5.
Ja.
Erst fingen wir mit 3 an und dann haben wir den 5er gemacht.
Ja, und es ist ja wirklich, es ist so ein ikonisches Motiv, was ihr damit geschaffen habt und was ihr ja wirklich jeden Abend aufs Neue abruft. Und es ist so, die Leute, dann spätestens dann zückt jeder sein Handy, weil das ist so das Bild, was man so von euch irgendwie im Kopf hat.
Ja, das war ja auch unser Punkt. Das fanden auch die Amerikaner so gut, dass wir laufend an unseren Programmen gearbeitet haben. Ja, wir haben immer wieder gesagt, guck mal hier, da könnten wir das machen. Ich hab mal in der Gitarre schwingend da rumgelaufen und es war so heiß und schwitzig, dass die Gitarre aus meiner Hand rausklitschte ins Publikum rein.
Ja, die hast du aber nicht wieder gekriegt.
Ich stand da auf der Bühne. Ja. Und dann kommst du auch so nicht, es war in Amerika. Dann kamen die an und in die Publikum hat die Gitarre weiter gereicht bis vorne hin und dann kriegte ich wieder, war natürlich verstummt, habe eine neue gekriegt und dann war alles klar.
Ja, ja.
Aber das sind schon verrückte Sachen. Als Knäuel gab es ja auch so ein.
Das klärt das Scorpions Knäuel, ja natürlich, genau.
Was,
ja, ja.
Das kenne ich nicht, was das ist das?
Das ist zu sehen, glaube ich, auf der Rückseite der Worldwide Live ist das, glaube ich, ein Shot. Das ist, Rudolf liegt auf dem Boden, auf dem Rücken, Gitarre Richtung Publikum. Klaus halb drüber, Matthias schwingt sich noch so rein und über alledem steht Francis, der Bassist, noch irgendwie. Das ist auch wie konnte ich das Scorpions-Knäuel vergessen? Ja, das natürlich. Ja, genau. Das ist auch, aber mal Scherz beiseite. Du hast ja, du habt ja ein Auge, glaube ich, für solche Dinge. Du bist ja gelernter Fotograf, soweit wie ich weiß, und hast dich ja auch in der Anfangszeit...
Selbstgelernter,
ja, okay.
Bücher aus Amerika schicken lassen, habe gelernt und dann habe ich es bei Wendt angewendet, sodass dann diese Fotos auch verwendet worden sind.
Das spektakulärste Solo-Foto von dir ist meiner Ansicht nach, ich glaube, Ross Halfin, Rock am Ring, über dieser Brüstung, wo du da hängst, wo das so aussieht, ob du dich nur mit den Zähnen, im Hintergrund irgendwie, ich glaube die Berge und die Statue und das sieht so aus, als ob du dich nur mit den Zähnen an diesem Ding festhalten würdest.
Das ist ja auch richtig, ein
spektakuläres Foto. Das siehst du auch einmal und vergisst es nicht. Aber da hast du
auch mit Ross Halfin und auch mit Robert Ellis konnte man immer gerne sehr gut zusammenarbeiten. Ja,
aber du hast da immer so ein Auge drauf gehabt, auf die optische Seite auch. Also,
künstlerisch. Es ist, guck mal, eine Live-Show bedeutet gute Musik spielen. Die Show darf nicht über die Musik gehen. Das heißt also, dass die Show wunderbar ist, aber die Musik Mist ist. Ja. Es muss alles in einer gewissen Parallelform sein.
Ich denke da nur, was ich damals total beeindruckend fand, war, ich glaube, es war auf der 83er Tour, da hattet ihr diese Backline mit den Rollos als Vorhängen, auf die noch das Bandlogo war. Und das war so eine simple, aber effektiv gute Idee, die auch sich keiner getraut hat zu klauen, weil es war klar, das ist von Scorpions. Das kannst du jetzt nicht mehr bringen. Ja,
das war halt Drumreise. Wir haben die ersten Drumreise gehabt, wo wir einfach unter dem Drumreiser vorkommen und dann, bang, hier sind wir. Also, das hat uns Spaß gemacht. Klaus wäre beinahe mal auf der Bühne verbrannt. Weil die Explosion falsch angegangen war. Ach, und so. Also wir haben mit unserem Leben gespielt teilweise.
Ja.
Mega geil. Jetzt sind wir hier mitten im Thoughts of Chaos Modus. Wir kommen von Höchstgen auf Stöckskin. Jetzt will ich nochmal einmal an der Stelle nachhaken, die du vorhin kurz erwähnt hattest. Und zwar, nachdem dein Bruder ausgestiegen war, hatte man dir oder euch gesagt, jetzt ist das Spiel ja eh vorbei. Ohne Michael seid ihr nix. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Oder wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
Ich habe mich für meinen Bruder gefreut. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn geschimpft hätte oder weiß ich was, so, weil so eine Chance, er hat nichts gelernt gehabt.
Ja.
Er hat an dem Haus gebaut, Steine geschleppt, wo ich später mit meiner Familie eingezogen bin, zwei Zimmerwohnungen. Da hat er gearbeitet als Hilfsarbeiter. Ne? Mhm. Jetzt kriegt er diese Chance. Ich hatte ihn ja laufend auch damals gefördert, insofern, dass ich mir Bands ausgesucht habe. Die jüngste Big Band Deutschlands, The Cry, die habe ich gesehen in Hildesheim im Karussell. Habe ich die gesehen und habe mit den Leuten gesprochen, sage ich, Mensch, Kinder, ich habe einen Bruder, der kann unheimlich gut Gitarre spielen. Sie sagen, lass mal zusammenbringen. So, ich habe ihn gefördert, wo es nur ging. Mhm. Und natürlich war klar, dass so ein Mann, der so einen Drang hatte, sich zu zeigen und zu spielen, was er kann, dass man den nicht einfach dann hier in Scorpions Krautrock reinbringen kann, sondern dann habe ich gesagt, alles klar. Habe ihn auch dann später, ein Jahr später und ein halbes Jahr später in London gesucht gehabt. Er hat da schon in der schönen Wohnung gewohnt da. Ja.
Also für die es nicht wissen, er ist dann zu UFO gegangen.
Ja, genau. Schöner Kontext.
Der UFO, danke. Wir haben ja UFO, wir waren ja, haben eine Band gehabt. Carlo Enschelmeier war der Mann, der diese Tournee geführt hat. Ich war ja damals Manager, habe da bei Carlo angerufen, Carlo, hast du nichts für uns? Sagt er, doch, hätte er was hier. Da ist eine Band UFO, die unterwegs ist. Die braucht eine Vorband. Bist du bereit? Sag ich, ja klar, alles klar. Also, klar gemacht. Und jetzt kommt das Schönste. Jetzt stehen wir da in ich glaube, es war in Regensburg, auf der Bühne und keine UFO da, kein Equipment da, gar nichts. Ne? Und wir hatten damals schon, das war das Schönste dabei, auch voraussichtlich gesehen, ich hatte damals schon mit einer hannoverschen Elektrofirma ein Deal gemacht, wo wir eine Anlage mit 10 Boxen auf der linken Seite, 10 auf der rechten, mit Mischpult in der Orgel schon einen Deal gemacht habe. Und der Deal war sozusagen, dass wir unheimlich große Anlage hatten. Jetzt kam die UFO an und sagte, Leute, wir haben nichts. Und so, ja, wir können helfen. Ja. Wir können helfen mit der Anlage, ist alles kein Problem. Das Einzige, was wir nicht können, wir können euch keinen nehmen. Da kann nicht euer Gitarrist bei uns spielen. Sag ich, du, das könnte unter Umständen auch klappen, wenn er ist. Also, was hat, ja, das ist der Wahnsinn. Dann ist der Pete Way, ist dann mit Michael in der Garderobe verschwunden. Nach einer halben Stunde kamen die wieder, haben gesagt, alles klar, kann losgehen. Da hat Michael das Programm mit uns gemacht, dem Vorprogramm.
Ja.
Und dann ist er umgezogen, zack, und auf die Bühne und mit UFO hat er gespielt.
Ja.
Und weißt du, wer der Gitarrist war, der seinen Ausweis verloren hatte, oder vergessen hatte, an der Grenze in England? Das war der dann auch bei Whitesnake gespielt hat, der Gitarrist.
Mickey Moody? Nee.
Nein. Der nächste. Egal. Ja. Der bestimmt noch einen.
Der Dingens. Der Dingens.
Was?
Der Dingens war
der
das.
Der Dingens, ja genau. So, und der hatte seinen Ausweis, hatte der nicht mitgehabt und konnte nicht weiter. So, also hat Michael sein ausgeholfen, bis er kam. Kommt gleich. Und dann ist, und dann kam er wieder und dann kam mein Bruder an eines Tages und sagte, Rudolf, Phil Mock kam an und hat mich gefragt, ob ich nicht einsteigen will bei ihm. Sag ich, Michael, musst du selbst wissen. Wenn du das gerne möchtest, dann so. Ja, ist er eingestiegen und dann ist, kennt man die Geschichte ja. Und dann haben wir keinen gehabt mehr. Und das hat natürlich die Plattenfirma, die hat uns da deshalb genommen, dass sie gesagt, Michael galt ja als der Wundergitarrist. Ne? Ja. Und auf der Grundlage ist natürlich, ist ein ganz, auch, du hast ja gesehen, das Album, das nächste Album von UFO, das ging ja durch die Decke.
Ja, Doktor.
Und was da alles es gab. Ne? Er hat schon da einen wichtigen Faktor gesetzt. Und dann kam die Geschichte mit der Plattenfirma, die wir brauchten, Uli John Roth. Michael hatte Uli schon mal angehauen, ich hatte Uli auch angehauen.
Ja.
Und dann hat Uli bei uns ausgeholfen, weil Michael nicht mehr rüberkommen wollte, um den letzten Gig, den wir noch unter seinem Vertrag mitgemacht haben, gemacht hat. Also Uli ausgeholfen, hat so gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja, Uli, wie sieht's aus? Dann haben wir gesagt, okay, ihr habt den Plattenvertrag schon, es war meine Band, aber wir nennen sie jetzt Scorpions, wir sind Scorpions jetzt. So.
Und dann
waren wir Scorpions von Lonesome Crew auf Flight to the Rainbow und dann ging es dann weiter, bis Uli dann eben seine Monika getroffen hat im Speakeasy und dann Uli dann abgezogen ist und dann kam Matthias.
Ja. Wir müssen jetzt leider langsam anfangen, auf die Uhr zu gucken.
Habe ich schon gemerkt, hier.
Ja. Nervös. Deswegen würde ich ganz gerne.
Und 60 Jahre kann man nicht so schnell in eine Box packen.
Nee, das allerdings. Das geht. Deswegen wollen wir zum Abschluss auch mal vielleicht einmal noch mal kurz in die Gegenwart springen. Mich würde total interessieren, wie nah bist du an aktueller Musik dran? Hörst, also verfolgst du noch Dinge, entdeckst du noch, bist du noch auf der Suche nach jungen neuen Künstlern aktiv? Was hörst du eigentlich für Musik privat? Wie ist da so der Stand der Dinge bei dir?
Stand der Dinge ist der, dass ich für alle Musik offen bin.
Mhm.
Ob es nun gerade mal Maroon 5 ist oder ob es nun wie heißt die Band nochmal? Vergesst den Namen immer noch. Mit Crocodile, oder wie heißt die nochmal? ist egal.
Ja.
Auf jeden Fall bin ich immer noch dabei, Musik so zu empfinden, wie ich es früher empfunden habe. Ist egal, welcher Stil. Ist nicht entscheidend, dass es Rock ist und singt, sondern ich habe auch manche Bands wieder entdeckt, die ich damals gar nicht so fand, weil sie eben zu, so für mich zu poppig waren.
Mhm.
Aber dann habe ich auch mal gemerkt, halt mal an, die haben doch die haben eine geile Grundlage, die haben einen geilen Sänger, die haben gute Songs,
ja.
Also höre ich sie mir an. Also alles, ich bin gegen nichts, außer, dass ich mir sage, nee, sowas höre ich mir nicht an. Hör mir alles an, wenn es mich antörnt, ist gut, wenn es mich nicht antörnt, dann lasse ich es sein.
Ja.
Also, man kann sowieso nichts mehr neu entdecken. Es ist ja ganz klar und deutlich, die revolutionären Jahre waren eigentlich die Zeit, ob es nun der Hardrock kommt aus dem Blues. Und das ist die gute Sache. Das ist die Sache, warum der Rock, warum ich damals als Alternative kam und Grunge gesagt habe, Leute, keine Angst. Das dreht sich alles. Irgendwann kommen wir wieder an die Stelle. Mhm. Lass uns nach nach Asien gehen. Und nach China und nach Indien und. Da haben wir dann einen schönen großen Start hingespielt, war alles bestens. So, und als dann der Grunge und alles vorbei waren, als wir mit den Berliner Philharmonikern gespielt haben, dann war auch dann das nächste Album Unbreakable. Und dann kam Rock wieder und dann war wieder alles bestens.
Ja.
Also man muss sich nicht mit irgendwelchen Sachen rumschlagen, sondern muss immer wieder eine Möglichkeit finden, wie man aus der Situation, die es gekommen ist, das Beste macht. Und das haben wir immer verstanden zu machen.
Hm. Die Gelegenheit möchte ich nicht vergehen lassen. Ihr seid 60 oder du insbesondere, du hast die Band gegründet, 60 Jahre
Business. Crocodiles, was war da nochmal? Da gibt es eine Band, heißt so, wie heißt sie nochmal? Crocodile?
Da bin ich jetzt tatsächlich über.
Stell mal die Frage.
Eine von den neueren Bands.
Meinst du eine deutsche?
Nee, amerikanische. Egal, macht nichts.
Ja, doch, gibt eine junge amerikanische Band namens Crocodiles.
Ja, aber die meine ich nicht. Ich meine, die singen so von Jungle Candle. Nee, ach, egal.
Ja. Finden wir raus noch. Reichen wir nach.
Ja.
Vielleicht
hat man es
aber nicht.
Nee. Gut.
Wie gesagt, du bist 60 Jahre im Business. Du hast sehr viel erlebt dabei und mich würde deine Sicht auf die Entwicklung der Industrie quasi, auch auf das Konsumieren von Musik interessieren. Ne? Also ihr habt in der Zeit angefangen, als Bands erst Singles rausgebracht haben und dann das Ganze erst zu einem Album zusammengefügt haben.
Beatles oder Stones etwa. Ne? Da gab es ja erst immer nur.
Ja, genau.
Du hast das miterlebt, als in den 90ern auf einmal die Raubkopien aufkamen und das mit der Musikindustrie erstmal für einen Moment bergab ging. Und jetzt zuletzt dann eben das Aufkommen der Streamingdienste, was jetzt aber auch schon wieder über 10 Jahre zurückliegt. Wie blickst du auf diese Veränderung innerhalb der Industrie, innerhalb des Businesses und innerhalb der Konsumierbarkeit von Musik?
Ist natürlich. Du ist die Entwicklung kannst du schon voraussagen, schon fast. Dass der KI einsteigt, das ist ja auch klar. Aber das ist also dummes Zeug. Das ist einfach menschliche Musik, die aus, deswegen schaue ich die Schwarzen, die auf den Feldern gearbeitet haben in Amerika, als sie rüberkamen. Die haben gesungen zusammen. Warum? Weil der Schwächere mit dem Stärkeren sich zusammengebunden hat. Und dann haben sie auch die Arbeit viel einfacher lösen können, als wenn sie da so stumpf vor sie hingearbeitet hätten. So, und diese Wurzel, die ist noch im Rock mit drin. Und alles andere, was da rausgeht, wird nur ein kurzfristiger Hasch sein. Und dann hat sich das. So, da muss die Seele muss sich widerspiegeln in der Musik. Und das ist wichtig. Und alles dieses KI oder wie es da heißt, ich weiß gar nicht, wie es aussprechen soll.
Ist schon richtig,
Das ist alles nur Schnickschnack. Wahre Emotionen, das ist das, was ein Theaterstück, was ein Film, was jede Sache rüberbringt. Alles andere ist nicht das ist zum Beispiel die Geschichte, die wir da in Las Vegas mit dieser großen Google.
Das
hat mich beeindruckt, keine Frage. Aber am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, da war nichts mehr da.
Ja.
Weil es eine perfekte Show ist.
Mhm.
Aber hier geht es nicht um perfekte Show. Hier geht es, deswegen waren die Stones auch für mich eine Hammerband, weil die waren, Keith Richard war ein Gitarrist, der hat da Barré-Griff gemacht und dann hat er da drauf rumgeschrubbt. Ja. Aber mit Gefühl, mit richtig geilen Emotionen und Jagger dazu, den Gesang, das war richtig gehend Hammer. Der Schlagzeuger, der hat immer einen, den Fias ausgelassen, wenn er gespielt hat, wenn er heiert. Alles nicht perfekt, aber geil rüberkommend.
Das ist es halt. Das ist ja, was, das hat mich zum Beispiel bei eurer Show letztes Jahr in Wacken so abgeholt irgendwie. So, du stehst da im Publikum und es macht einfach was mit 80.000 Leuten auf einen Schlag. Weißt du, der erste Akkord erklingt, das erste Riff kommt und es kann so einfach sein. Weißt du, und dann war mal echt für anderthalb Stunden alles andere scheißegal. Das war echt faszinierend.
Young Fine Cannibals.
Young Fine Young Cannibals, ja, doch, die gibt's ja auch noch.
Jetzt kommt es auch. Was?
Youngblood. Nein. Youngblood. Doch, Youngblood. Doch, das ist der, der mit Ozzy.
Da hatten wir Ross Helfin getroffen, als er nach New York geflogen ist, um der mit den von Aerosmith, mit den, wie heißt der?
Steven Tyler,
weil der sagte, die machen was zusammen.
Ja, also, ja, ja, genau. Also das zum Beispiel an der Band, die wirklich, da muss man auch sagen, geile Songs haben und darauf kommt es an. Und dann, die was rüberbringen. Und darum geht es.
Es sind die Emotionen. Rock. Es sind die Emotionen und der Song. Die bleiben.
Ja, absolut richtig.
Und ich muss eine Frage, das wäre saublöd, wenn ich diese Frage jetzt nicht noch stelle. Ich bin 2016 an Steve Harris vorbeigelaufen und habe die Frage leider nicht gestellt. Steve Harris.
An wen?
Iron Maiden.
Steve Harris Bassist.
Steve Harris.
So, pass auf, es hat mindestens ein Fußballspiel zwischen den Scorpions und Iron Maiden gegeben.
Richtig.
So, wie viele waren das und wie sind die ausgegangen?
Also ich muss ganz sagen, gegen Iron Maiden weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur eins, gegen Rainbow. Da haben wir Platz gewonnen. Richie Blackmore war so sauer. Den konntest du in der Musik. Der hat uns schon mal vorgeschlagen gehabt, damals in Kanada, wo wir waren, Special Guest eigentlich. Und irgendwann kam er an und sagte, Rudolf, hier, ihr könnt Headliner sein. Weil wir sind wie die Granaten auf die Bühne gekommen, haben da gesprengt bis dahin raus und der hat dann noch nichts mehr machen können.
Ja.
Sei nee, da habe ich gesagt, lass das sein, wir machen das weiter so und so weiter. Ne? Fußball, genau, das wollte ich ihm gerade sagen. Fußball haben wir gespielt und da hat er verloren und das hat ihm mehr gekränkt, als wenn er als Band da,
Aber Richie Blackmore jetzt, ja?
Oder? Ja, Richie Blackmore. Mit einem Mähen haben wir zusammengespielt. Wir haben, glaube ich, nicht gegeneinander gespielt. Wir haben ein Team gehabt. Ein Team gehabt und wir haben gespielt.
Okay.
Auch hier Hannover. Ossi Hoppe ist ja auch Veranstalter. Der ist auch ein großer Fußballfan. Und dann haben wir Mannschaft gemacht, spielt gegeneinander und so. Also wir haben auch schon einiges auf die Beine gestellt.
Ja, geil. Das
war ziemlich lange her jetzt, muss man sagen. Ne?
Ja. Dann ist ja die perfekte Abschlussfrage, wo landet Hannover 96 diese Saison? Was sind deine Hoffnungen?
Im Augenblick sind Platz 4. Also ich habe das erste Spiel gesehen, da war wirklich hammermäßig, aber so sind die 96er, die beginnen Saison, fangen die an, wunderbar, spielen wie die Götter und mit einmal brechen sie zusammen. Jetzt sind sie, glaube ich, Platz 4.
Ja.
Ich würde ihnen gönnen, dass sie mal aufsteigen. Ganz klar und deutlich.
Ja.
Der Kind gibt sich auch wahnsinnig viel Mühe und so weiter. Aber das ist genau wie mit Eishockey Scorpions in Wedemark. Ja. Also die strengen sich auch an. Die waren, das ist ja so schwer, da hochzusteigen.
Oh ja, absolut.
Die waren ja so dicht da dran. Die waren, das ging ja um Sekunden. Wir hätten es gehabt und dann kam noch ein Tor. Also Sport ist schon eine harte Geschichte.
Ja, absolut. Und Hannover 96 sollte sich dann was von eurem Durchhaltevermögen mal vielleicht abgucken.
Das
weil,
stimmt,
hey, 60 Jahre in dem Business, wirklich Hut ab und was eine Leistung.
Ja, danke schön.
Ja,
und das noch, und das mit Freude.
Ja.
Ohne Verbissenheit und so weiter. Also mit Mickey D haben wir auch einen Schlagzeuger bekommen. Ich glaube, das ist ein Testament von Lemmy, mit dem ich sehr gut konnte, war bei ihm in beim Rainbow in seiner im Haus und so weiter. Wir haben uns sehr gut verstanden, am Anfang nicht so, weil er nämlich da uns mich reingelegt hat. Nämlich, erzähle ich nochmal die Geschichte. Und zwar, als wir unsere erste Tournee gemacht haben in England. Da war in Blackburn war eine Vorband war Motorheads. Da war gerade er auch bei Hawkwind ausgestiegen, hat seine neue Band gehabt. So, Und da hieß es, die sind bei uns im Vorprogramm in Blackburn. So, wir sitzen, stehen nun da mit unserer ganzen Anlage, die schöne große, wie ich schon erzählte. Auf einmal kam der Veranstalter zu und sagte, Leute, pass auf, haben gerade angerufen, Motorhead, dass sie im Wagen liegen geblieben sind. Ne? Dabei haben die unten von der Garage aus angerufen. So, könnt ihr einsteigen für sie? Könnt ihr anfangen?
Ja, okay.
Wir als deutsche Gentlemen haben wir natürlich gesagt, okay, machen wir. Wir wollten dann keinen schlechten Vibe aufkommen lassen.
Ja, klar.
So, was willst du machen? Sollst du sagen, nee, wir machen auf keinen Fall? Ging auch gar nicht. So, also haben wir angefangen zu spielen. Dann kamen die nach der 6., 7. Nummer, die gespielt haben. Hier war die Bühne und über der Bühne war die Garderobe. Es war ein Balkon.
Ja.
So, die war ein bisschen so zugehängt. Und mit einmal, was passierte, da kamen die breit an und haben von ihrer Currybude, wo sie gerade Bonfritz sich geholt haben, unser Schlagzeuger Rudi Lenners war es noch, mit Bonfritz beschmissen. Ne?
geiler Weg, sich drauf, vorzustellen.
Ne?
Ja, geil.
Das sah ich dann so im Vorprogramm. Ne? So, ja. So, das habe ich meinem Bruder erzählt. Das ist eine Sauerei und so. Und das war im Speakeasy in London. Das war der berühmte Club da. Ich sage, Michael, und dann hat er noch das und das, haben die das noch gemacht. Und sagt, was? Pass auf, komm mal mit. Der Lemmy ist gerade da. Der spielt gerade am einarmigen Banditen. Ja, ne? Sag ich, okay, dann lass mal hingehen. Michael so, ey, was hast du mit meinem Bruder gemacht? Sauerei und so weiter. Oh, sorry. Michael, das mache ich nie wieder. Ja, und und das hat er auch gehalten. Und seitdem sind wir eigentlich sehr gute Kumpels geworden. Da kann man sagen, er liebte ja auch deutsche Militärabzeichen und so eine
deutsche Geschichte. Ja, genau.
Ja, deutsche Geschichte. Also waren das ganz gut. Glaube ich, mit Richie Blackmore war ich auch gut, obwohl er bei überall ein bisschen so im Dings konnte ich gut,
mit allen vermeintlich schwierigen Charakteren. Ne? Die entpuppen sich ja ganz oft als ganz nette Zeitgenossen auch. Ne?
Genau, so ist es.
Wenn man einfach mal richtig und auf einer menschlichen Ebene mit denen spricht. Ich glaube, genau das ist so immer ist das Wichtige.
Ja. Auch wir haben Spaß gemacht mit euch,
Freunde. Ja, lieber Rudolf, vielen Dank.
Hätte ich gedacht, ich hatte so ein langweiliges Ding, habe ich gedacht, eineinhalb Stunde, jetzt, wie soll ich das durchhalten?
Ja,
das war hier fast wie 10 Minuten.
Ja, fantastisch.
Das genauso. Vielen Dank dir.
Lieben Dank.
Okay, alles klar. Leute, beim nächsten Mal, wenn wir spielen, egal wo es ist,
alles klar. Willkommen, ne? Wir sagen Bescheid. Das lassen wir uns nicht entgehen. Dann machen wir noch eben kurz die Atmung. Liebe Leute, das war's. Der einzigartige Rudolf Schenker bei uns bei Thoughts of Chaos. Schaltet auch in 2 Wochen wieder ein. Wir sind dann wieder da. Haut rein. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.